Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer oder unsere E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir wollen an diesem Morgen, an diesem Vormittag einen Streifzug durch die Natur machen. Jedenfalls sind ja viele jetzt in der Urlaubszeit eher auch außerhalb der Städte unterwegs in der Natur, entdecken die Natur vielleicht sogar neu, gerne auch die heimische Natur. Geht auch ganz gut, weil ein Drittel Deutschlands bewaldet ist. Wir haben 104 Naturparks, ich habe extra nochmal nachgeschaut, 8.800 Naturschutzgebiete, 16 Nationalparks. Also wenn man dann länger draußen ist, dann wundert man sich auch vielleicht über bestimmte Tiere, die wir dort vielleicht noch nicht so vermutet haben. Man steht vor einer zutraulichen Fuchsfamilie oder vor einer Truppe Luchse oder vor einem riesigen Elch, auch schon passiert in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, oder Möwen klauen einem das Frühstück vom Teller oder Krähen stibitzen die Reste vom Abendessen. Soziale Netzwerke sind ja voll, auch mit Tieren, die auf Menschen treffen oder umgekehrt. Animals Crossing, schon ein eigenes Genre. Oder aber auch wilde Tiere in der Stadt. Eine nervöse Wildschweinhorde, Eichhörnchen, die nicht mehr weglaufen, tausende Flusskrebse in einem Teich, in einem städtischen Park, gesehen in Berlin. Welche Erfahrungen machen Sie selbst? Erzählen Sie es uns heute Vormittag an diesem Streifzug durch die Natur. Was erleben Sie Neues, Unbekanntes in den Wäldern, an den Seen, in den Parks und Gärten? Welche Wildtiere faszinieren Sie besonders? Die interessieren uns, die wilden Tiere in der Stadt und auf dem Land. Und welche ängstigen Sie vielleicht auch? Erzählen Sie es uns. Und vor allem, welche Fragen haben Sie an den, der Sie alle kennt, die Wildtiere dieser Republik, vor allem in den Städten, nämlich Dirk Ehlert. Er ist Wildtier- und Jagdreferent der Berliner Landesregierung. Schönen guten Morgen, Herr Ehlert.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Balzer.
Schön, dass Sie bei uns sind. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Heute früh habe ich ja schon die ersten Wildtiere gesehen. Bei uns hier Füchse im Hof tatsächlich, im Funkhaus. Die haben sich dort heimisch irgendwie eingerichtet. Welchen Wildtieren sind Sie heute schon begegnet?
Dann muss ich mir überlegen, heute früh, so gegen 5, war es noch der letzte Igel der Nacht, der bei mir vorm Haus über den Gehweg striff und scheinbar ein Versteck suchte. Und auf dem Weg hierher ein Turmfalke an der Straße. Die Straßen sind für Greifvögel oft ja so eine Art Supermärkte, denn wir überfahren dort viele Kleininsekten und auch Kleinsäuger und die holen sich am frühen Morgen Krähen und eben auch Turmfalken.
Da sind wir schon dabei bei den Wildtieren in der Stadt. Man hat ja zunehmend den Eindruck, dass es mehr werden. Ist das so?
Na, nicht wirklich. Also wir haben das Gefühl, dass es mehr werden, weil wir aufmerksamer geworden sind. Gerade in diesem Jahr, in diesem Corona-Jahr 2020, sind wir sehr viel zu Hause gewesen, konnten das Umfeld und unser Zuhause genauer beobachten. Und wir haben deutschlandweit gesehen, dass viel mehr Leute bei den Naturschutzverbänden, bei den Organisationen, Veranstaltern und vor allem bei den Verwaltungen anriefen und Besonderheiten meldeten. Besonderheiten wie Zaunkönige im Hinterhof ist eigentlich keine Besonderheit, aber man merkt, dass wir uns das erste Mal tatsächlich intensiv mit unserer Umwelt befassten. Und übrigens, was mich sehr erfreute, viele Kinder und Jugendliche riefen bei uns an, fragten nach Insekten. Ich weiß noch sehr genau, im April, Mai riefen viele Kinder an, die nach Hummeln fragten. Sie hätten große Hummeln gesehen, was die denn so auf dem Balkon plötzlich machen würden. Das zeigt mir, dass wir die Umwelt anders wahrgenommen haben, intensiver wahrgenommen haben, und das hält auch heute noch an.
Man könnte sich ja vorstellen, dass die Corona-Zeit, also gerade zu Beginn, wir erinnern uns Ende März, Anfang April, Mitte April, da war ja auch der Straßenverkehr in den Städten wirklich fast weitestgehend zum Erliegen gebracht. Viele blieben zu Hause, dass die Natur, dass die Wildtiere diese Gelegenheit in den Städten genutzt haben, dass sie da mehr Freiraum hatten, oder?
Ja, es wurde weltweit darüber berichtet. Tatsächlich, alles, was ich wahrgenommen habe, ist eine Besonderheit wert. Aber große Veränderungen gab es eigentlich von den Wildtieren nicht, denn sie waren vorher schon da. Ob es Kojoten in New York waren oder die Gänsegeier in Madrid oder eben beispielsweise Wildschweine und Füchse in den Städten Deutschlands. Sie waren vorher schon da, aber wir haben sie anders wahrgenommen. Klar ist auch, dass wenn die Autos nicht fahren, die Rush-Hour nicht existiert, die Tiere auch länger morgens und abends zu beobachten sind, eben auch dann länger in der Stadt vorkommen. Und was tatsächlich unmittelbar mit uns zu tun hat, mit den Menschen und dem Lockdown, ist, dass wir die Tiere im urbanen Bereich, gerade Füchse, eben jetzt deutlich länger beobachten können und auffälliger sind. Gerade auf Schulen und Schulhöfen haben wir das in vielen Städten Deutschlands, dass die Jungtiere, die gerne übrigens auf Schulhöfen sind, dann eben keinen Kontakt mit Kindern hatten. Und als der Schulbetrieb wieder losging, riefen zahlreiche Direktoren bei uns an und fragten nach, was ist denn jetzt los? Wie kann man denn die Tiere wieder loswerden? Für die jungen Füchse brach die Welt zusammen, weil die kannten den Schulhof, die kannten auch den Hof, aber eben keine Menschen. Die gewöhnen sich aber an uns und jetzt läuft quasi der Schulbetrieb wieder für Fuchs und Menschen reibungslos.
Das heißt, ein Nebeneinander ist gut möglich. Auch bei Wildtieren. Ein Fuchs ist ja durchaus ein Tier, was auch mal beißen kann.
Genau, und eine Ameise übrigens auch. Das ist immer ein Wildtier. Wenn man aber genügend Respekt und Abstand hat, dann ist eigentlich ein Miteinander sehr gut möglich. Wir verwechseln aber eben oft das wilde Tier mit unseren Haustieren und fangen an, die Tiere zu füttern, weil wir immer meinen, Wildtiere verirren sich in die Stadt.
Also Wildtiere nicht füttern, generell nicht, egal
generell
unter welchen Bedingungen.
Generell nicht füttern, lass
auch
die
bei
Tiere
Igeln keine Milch hinstellen?
Also Milch wieso nicht, denn wenn überhaupt Trockenfutter oder Katzenfutter in bestimmter Weise, aber alles, was größere Wildtiere sind, die später gegebenenfalls auch gefährlich werden könnten, wie Wildschweine, Füchse, Marder, Waschbären, Dachse, in Ruhe lassen. Wir haben sie in der Stadt übrigens nicht unbegründet. Die kommen in die Stadt nicht, weil sie draußen keinen Lebensraum mehr finden allein, sondern weil die Stadt attraktiv ist. Und ehrlich gesagt, wenn ich ein Wildschwein wäre oder ein Fuchs, ich würde die Stadt bevorzugen.
Warum?
In der Stadt sind keine Jäger. In der Stadt gibt es viel mehr Versteckmöglichkeiten, übrigens auch viel bessere Plätze, sich vor Hunden zu verstecken. Und ich habe es viel leichter als Fuchs in der Stadt Nahrung zu finden. Im Wald muss ich als Fuchs jagen, da bin ich der Jäger und in der Stadt bin ich Sammler. Ich gehe von Supermarkt zu Supermarkt, das heißt umgerechnet eigentlich von Mülleimer zu Mülleimer und hole mir die Nahrung raus. Und deswegen gibt es in den Städten auch inzwischen viel mehr Füchse als vergleichsweise auf der gleichen Fläche im Wald.
Das heißt, Füchse erobern sich die Städte zurück und es gibt es Wildtiere, die da tatsächlich das Land ganz bewusst sozusagen systematisch verlassen und in die Städte gehen? Gilt das für andere Tiere auch?
Das gilt für sehr viele Tiere, denn wenn man sich die Gesamtfläche Deutschlands anschaut, sind ungefähr 51% unserer gesamten Landesfläche landwirtschaftlich genutzte Flächen. Hört sich erstmal toll an, wenn sie aber...
Also nicht versiegelt, so kann man es vielleicht sagen, ne?
Naja, landwirtschaftlich oder? Heißt intensiv landwirtschaftlich genutzt, nicht versiegelt sind viel mehr Prozent. Es sind ja im Prinzip nur 14% versiegelt durch Siedlungsfläche und Verkehrsfläche. Nur ist an relativ, ist natürlich trotzdem eine hohe Zahl. Und 51% knapp landwirtschaftliche Fläche heißt, da wird Landwirtschaft betrieben. Erstmal eine ganz tolle Eigenschaft, aber diese Fläche steht vielen Tieren eben nicht mehr zur Verfügung, weil da so intensiv angebaut wird, Insektizide, Biozide, Pflanzenschutzmittel eingetragen werden, dass für viele Tiere der Lebensraum wegfiel und sie versuchen, sich Alternativen zu suchen. Und das haben sie in der Stadt mitunter gefunden.
Also die Debatten um die Ökologie zeigen sich auch an der Wanderung der Wildtiere in die Stadt, ja?
Absolut. Da macht sich das auch fest. Da sieht man auch besonders die Konzentrationswirkung. Und es gibt geradezu bei einigen landwirtschaftlichen Flächen ein Abwandern der Arten in besonderer Weise. Es gibt eine Landflucht, die stattfindet. Das findet man bei Feldlerchen genauso wie bei Elstern.
Was bedeutet das für das Land?
Eine Artenarmut und vor allem das Schlimmste ist auch die Abnahme der Insekten, denn Insekten sind nicht nur für Tiere wichtig. Wir vergessen immer, dass wir ohne Insekten nicht atmen können. Es ist sehr komplex, die Natur ist sehr komplex und wir meinen immer, über dem zu stehen, weit gefehlt. Wir stehen mittendrin.
Und können sich die Insekten in der Stadt eventuell wohler fühlen als auf dem Land?
Ja, ist ja auch so paradox, dass in vielen Städten Deutschlands die Insekten in der Stadt vielzähliger sind, also mehr Arten vorkommen als auf der gleichen Fläche in Naturschutzgebieten. Dass wir beispielsweise in München, in Frankfurt und in Berlin ja auch Bienenvölker in der Stadt haben und die holen eine gesündere Tracht ein. Der Honig ist gesünder als auf Rapsfeldern. Das hat sich total verändert.
Der Honig in der Stadt kann gesünder sein als vom Land.
Exakt, weil die Honigbienen in der Stadt eben weniger Biozide aufnehmen, weniger Insektizide. Die sammeln sich irgendwelche Reste von den Kräutern der Straßen und Vegetation und die sind nicht so belastet wie die von den intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen.
Ist das ein Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land, wo wir uns Sorgen machen müssen oder ist das für Sie auch ein ganz normaler Verlauf?
Nein, wir müssen uns große Sorgen machen, denn der Artenschwund ist enorm. Über 80% der Insektenarten in den Schutzgebieten fehlt an Biomasse. Das ist nicht nur für den Mauersegler und für die Vögel.
Da reden wir jetzt generell, ne? Über generell. Land und Stadt.
Exakt. Nicht nur generell, also nicht nur für die Vögel von Bedeutung, sondern eben auch für den Menschen. Und in der Stadt sieht man das natürlich sehr viel urbaner. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Stadt eben auch ein spannender Lebensraum ist. Ist übrigens gar nicht so lebensfeindlich, wie wir immer meinen. Städte sind ja vielfältig und oft hat die Stadt wie München und Frankfurt viel mehr Tier- und Pflanzenarten als die Fläche drumherum.
Was tun die Städte eigentlich im Umgang mit den Wildtieren politisch? Ich meine, Sie zum Beispiel sind ja, ich glaube, sogar der einzige Wildtierreferent bei einer Kommune in Deutschland. Also hauptamtlich jedenfalls.
Ja,
ne?
Tatsächlich, ja. Also die Gemeinden machen eine ganze Menge. Sie haben auch gemerkt, dass die Menschen in der Stadt sehr wohl, dass die Tiere da sind, aufnehmen, auch interessiert sind. Und beispielsweise in Berlin ist es so, dass ein ganz großes Interesse da ist. Und gerade in diesem Jahr 2020 könnte man sehen, dass sobald irgendeine Tierart etwas mehr auffällt, darüber die Stadt spricht.
Und haben Sie trotzdem das Gefühl, dass da auch genug getan wird? Es muss ja was getan werden. Oder kann man einfach Wildtiere ja ihrem Schicksal überlassen? Die finden dann schon ihre Wege?
Man muss unterscheiden zwischen dem Tierschutz, wo man eben einer einzelnen Art hilft, dem einzelnen Reh, der sich in die Stadt verirrt hat, und generell den Tieren in der Stadt und eben dem Umfeld von Tieren und Pflanzen in Deutschland. Da tut sich eine ganze Menge. Es geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber allein die Tatsache, dass wir uns dessen bewusst sind, dass sich etwas verändern muss, allein die Diskussion über Insekten und über Insektenschutz zeigt deutlich, dass wir weiter sind als noch vor 5 Jahren.
In Berlin, das ist ja nun wirklich eine sehr große Stadt, mit einer sehr, sehr flächigen Stadt, mit sehr viel Grün. Ich glaube, ein Viertel der Stadt ist grün oder sogar noch mehr.
Es sind 41%
der Land. Das ist fast die Hälfte.
Das ist gigantisch.
Ja. Also von Stadt kann man oft schon gar nicht mehr reden. Es ist oft auch Land in der Stadt, wenn man so will. Und viele Freiflächen, die ja auch ja, sicherlich auch aus der Geschichte Berlins entstanden sind. Und dann natürlich der Flughafen Tempelhof zum Beispiel, dieser ehemalige Flughafen. Ein großes, weites Feld mitten in der Stadt, wo ja auch Biotope entstanden sind. Ne?
Ja, das zeigt sich. Ein gutes Beispiel übrigens, dass tatsächlich große freie Flächen in einer Riesenstadt auch von großer Bedeutung sein können. Das ist 300 Hektar groß, ein ehemaliges Flugfeld. Haben sich die Menschen der Umgebung, 500.000
Schafe, habe ich gesehen.
Ganz genau, haben sie sich zurückerobert. Und interessant ist, gerade bei den Feldlerchen, das sind ja Arten, die eigentlich aus der Landwirtschaft kommen, da haben wir die höchste und dichteste Population auf einem Hektar. Das ist unglaublich mitten in der Stadt. Und die kommen jedes Jahr wieder, aber da wird eben auch nicht gespritzt, da wird auch nicht gedüngt und da wird auch nur dann gemäht, wenn die Vögel fertig sind mit dem Brüten. Und interessanterweise eine halbe Million Menschen akzeptieren das, schützen das und sehen das als tatsächlich Lebensqualität.
Und es ist kein Stress, die Lautstärke, dann wird dann auch gegrillt und es ist einfach, man hat den Hintergrund einer Stadt, das ist ja nichts Ruhiges, nichts Konstantes, da verändert sich ständig was. Damit scheinen Wildtiere oder sogar Vögel wie die Lerche gut umgehen zu können?
Die Frage, die man sich selber stellen kann, warum man in einer Stadt wohnt als Mensch, das sind die gleichen Gründe. Natürlich hat das für die Tiere auch negative Folgen. Der Stress ist eindeutig auch bei beispielsweise Vögeln zu sehen. Bei denen wissen wir übrigens auch, dass sie in der Stadt früher am Morgen anfangen zu singen. Sie singen etwas höher frequentiert, damit sie gegen diesen tobenden Lärm ankommen. Und sie singen etwas lauter. Aber Hand aufs Herz, sie sehen auch nicht leidend aus, obwohl sie wahrscheinlich auch Städter sind. Und von daher ist es auch nachvollziehbar, warum die Tiere in die Stadt kommen.
Und ansonsten sind es ja immer wieder Begegnungen, also ich habe schon von den Füchsen erzählt, wo ich dann sagen muss, gerade bei Füchsen, also bei diesen klassischen Wildtieren, wenn man so will, dann steht man manchmal davor und weiß gar nicht so genau, wie man nun mit ihnen umgehen soll. Also bei ihnen rufen ja auch viele Menschen an und wollen sich beraten lassen. Nehmen wir doch zum Beispiel mal den Fuchs, den ja vielleicht viele schon auch in der Stadt gesehen haben, aber auch vielleicht auf dem Land. Ein ja, mythisches Tier, was auch für Schlauheit steht und für Unabhängigkeit. Trotzdem ist es ein Wildtier. Man steht davor, der Fuchs bleibt stehen, man selber bleibt stehen. Ja, sollte man da irgendwie ins Gespräch kommen oder lieber dann doch das Weite suchen?
Ins Gespräch kommen. Am besten stehen bleiben, wirklich Handy zücken und den Moment genießen. Wenn ich selber auf dem Land unterwegs bin, dann...
Also fotografieren ist okay, das schreckt ihn nicht, das ist okay für ihn.
Die sind fotogen, manchmal stellen sich noch extra so hin, dass man ein besseres Foto machen kann, weil sie hoffen, dass man
so streng
gegebenenfalls noch gefüttert werden. Nein, also wenn ich auf dem Land unterwegs bin, dann hauen die Füchse auch vor 500 Meter Entfernung ab, weil sie Menschen nur als Feind kennen. In der Stadt ist es eben anders. Sie wissen, dass die Menschen gar nicht gefährlich sind, dass es eher... sozusagen wohlwollende Lebensgemeinschaften gibt. Wenn man die Tiere sieht, auf sie zugehen, ruhig nicht stehen bleiben oder stehen bleiben, wie man möchte. Man muss keine Angst vor den Tieren haben. In weiten Teilen Deutschlands haben wir in den Städten das Phänomen, dass dort kein Fuchsbandwurm und auch keine Fuchstollwut auftaucht. Das hat was mit den Populationen zu tun, die wenig abwandern. In Berlin beispielsweise sind tatsächlich andere genetische Füchse schon im Vergleich zu den im Umland Lebenden. Die wandern eben nicht ab und deswegen haben wir allein in Berlin seit 30 Jahren keinen Fuchsbandwurm mehr. Man musste also keine Furcht haben, aber Respekt. Respekt sollte man vor jedem haben, auch vor jedem Wildtier, ob das Ameise ist.
Also berühren kommt nicht in Frage.
Berühren nicht, nicht füttern, nicht in die Enge schieben und auch nicht, auch wenn sie niedlich sind, anfassen und auf den Arm heben, was wir auch immer wieder haben und sich die Leute dann wundern, dass ein Wildtier auch beißen kann.
Waschbären zum Beispiel habe ich schon auch in sozialen Netzwerken gesehen, dass dann auch mal aufgehoben wird, weil es ja irgendwie ganz putzig aussieht, ne? So ein Waschbär. Ne?
Ja, Waschbären sind ganz putzige Tiere, haben große, runde Kulleraugen, großen Kopf.
Macht sich gut in sozialen Medien.
Genau.
Sehen Sie da auch manchmal sozusagen wirklich Rücksichtslosigkeit und einen gewissen Missbrauch auch dieser Wildtiere?
Mitunter schon im Extremfall, aber häufig sehe ich eine Unerfahrenheit und eine Unwissenheit. Das ist eigentlich das, was man am häufigsten sieht. Deswegen gibt es mich auch und dafür bin ich auch da. Als Wildtierreferent bin ich mich nicht wirklich für die Wildtiere da. Die brauchen einen Herrn Ehlert nicht, sondern für die Menschen. Die Menschen, die Fragen haben, für die es etwas Neues ist, den man mitnehmen muss. Es bringt auch nichts, den Menschen zu erklären, sie müssen mit dem Wildtier leben. Man muss ihnen erklären, warum sie in die Stadt kommen, warum sie das gerade machen, was sie machen, warum ein Marder ins Auto geht. Der will uns nicht ärgern, der will auch nicht mit der Werkstatt zusammenarbeiten, damit wir den Wagen reparieren. Der hat ganz anderes im Sinn. Womit es den Menschen erklärt, heißt es nicht, dass jeder gleich ein Verständnis dafür hat, aber zumindest erkennt und ein Einsehen hat, warum Tiere das machen müssen.
Und diese einmalige Gelegenheit haben Sie, die Fragen zu stellen an den einzigen Wildtierreferenten, der hauptberuflich jedenfalls bei einer Kommune in Deutschland tätig ist, ein Mann, der Sie wirklich alle kennt, nämlich Dirk Ehlert, Wildtier- und Jagdreferent der Berliner Landesregierung, also genau zu sein, der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin. Welche Fragen haben Sie an ihn, was Wildtiere angeht, nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land? Welche Erfahrungen haben Sie ja selber gemacht? Welche Beobachtungen, vielleicht auch Begegnungen, auch vielleicht auch unangenehme Begegnungen oder auch überraschende? Welche Tiere beobachten Sie? Tun Sie das? Waren Sie heute Morgen um 5 schon unterwegs und haben vielleicht irgendwelche Tiere gesehen, von denen Sie uns berichten wollen? Was macht Ihr heimischer Garten? Wird er manchmal von Wildschweinen umgegraben, unfreiwilligerweise? Oder haben Sie vielleicht wie Dirk Ehlert eine Infrarotkamera sogar stehen? Sie haben eine stehen bei Ihnen im Garten, ne?
Ich habe nicht nur bei mir eine zu stehen, es laufen 5 Kameras an verschiedenen Stellen.
Hatte ich mir fast schon gedacht. Oder sind Sie vielleicht auch mit dem Fernglas unterwegs, so wie Herr Ehlert? Wir machen einen Streifzug durch die Natur an diesem Vormittag. Was erleben Sie Neues und Unbekanntes in den Wäldern, an den Seen, in den Parks und Gärten? Jetzt zu Corona-Zeiten waren ja viele vielleicht doch eher außerhalb der Ballungsgebiete unterwegs in den Ferien oder planen das noch, die Natur vielleicht noch mal ganz neu zu entdecken, gerade auch die heimische Natur. Und da trifft man eben immer mal wieder auch auf Wildtiere, auf die man vielleicht nicht vorbereitet war. Welche dieser Wildtiere faszinieren Sie besonders? Welche ängstigen Sie vielleicht auch? Erzählen Sie es uns. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Welche Fragen haben Sie vor allem auch an den, der Sie alle kennt, ich würde auch mal unterstellen, in Berlin jedenfalls, alle namentlich, die Wildtiere nämlich. Dirk Ehlert ist bei uns Wildtierreferent der Berliner Landesregierung und namentlich, da muss ich an eine Wildschweinhorde denken, die, und das ging jetzt in den letzten 2-3 Tagen, zumindest durch die Berliner Medien, tatsächlich einem Nacktbader am Teufelssee in Berlin einen Laptop gestohlen haben. Was wollten die mit dem Laptop?
Die wollten online gehen.
Oh, vermutlich. Moderne Wildschweinhorde.
Ja, nein, also das ist ein Badesee, der ist im Wald. Und jetzt bei diesen Temperaturen, wie in allen anderen Städten auch, gehen die Menschen zum See und wollen da baden. Und das tun natürlich die Wildschweine auch. Und die Menschen bringen nicht nur Badesachen mit und Decken, sondern auch was zu essen. Und das ist schon fast eine Tradition an dieser Stelle, dass die Wildtiere im Wald das denn riechen. Und Wildschweine sind auch in Berlin sehr vertraut. Und die kommen dann eben normalerweise in den Abendstunden zu den Mülleimern und plündern die. Das ist für die ja auch ein Supermarkt. Eine Bache hat sich gedacht, da warte ich nicht bis zum Abend. Ich gehe da schon mal am Nachmittag hin, wenn die Leute noch da sind. Und das macht sie auch regelmäßig.
Oder erschrecke die einfach alle.
Interessant ist, dass die Menschen, die da sind, ganz cool bleiben, ganz ruhig. Die stehen kurz auf, schimpfen
machen
kurz.
Platz,
oder? Machen Platz, nehmen ihre Sachen, schützen es. Und wenn sie im Wasser sind, dann bitten sie ihre Nachbarn, auf die Decken aufzupassen. Müsste man ja ohnehin. Und einer hat es eben nicht gemacht. Ein Herr, der da im Wasser war, und das hat sich die Bache nicht zweimal sagen lassen. Ist zu dieser Tüte hin, die hat nach irgendwas Interessantem gerochen, wollte da schnüffeln. Das sah der Mann, ging aus dem Wasser, rannte hinterher und die Bache dachte, dieser Typ will mir mein Fressen klauen und rannte kurzerhand mit der Tüte weg. In dieser Tüte war vielleicht noch ein Rest von einem Brötchen, aber vor allem war da ein Laptop. Ja. Und es ging durch die Medien. Übrigens, der Mann hat seinen Laptop wiederbekommen und die Bache war nicht online.
Gut, also ist jeder hier zu seinem Recht gekommen und da fällt mir gerade ein, dass ja auch Wildtiere auch andere Dinge mal gerne mitnehmen, die man eigentlich im Alltag nutzt, nämlich Schuhe, ne? Füchse zum Beispiel.
Ja.
Die bieten ja gerne mal Schuhe, vor allem Lederschuhe, glaube ich, oder?
Ja, also es gab in München gerade letzte Woche auch so einen Fall, in anderen Städten auch, dass Füchseln auffielen, wenn sie plötzlich mit Schuhen umherlaufen. Ist eigentlich ein ganz tolles Phänomen. Es sind vor allem Jungfüchse, die das um diese Jahreszeit machen. Sie sind nämlich noch bei den Eltern, noch bei der Mutter und beteiligen sich schon an der Jagd. Sie sind aber noch nicht so geschickt, aber meinen schon, was Gutes tun zu müssen und holen dann auch ein Stück Beutel eben oder beziehungsweise ein Stück Beute nach Hause. Und das ist eben
ein teurer Designerschuh für 300 Euro.
Wenn er eine gute Ledersohle hat, ist es nichts weiter als ein totes Tier. Manchmal auch Kunststoffschuhe, wenn sie benutzt sind und schön nach Schweiß riechen, denn dann gibt es eine Menge Salzablagerung und darauf sind die Jungfüchse scharf. Das bringen die nach Hause, zeigen der Mutter ganz stolz, was sie alles gemacht haben, wie toll sie sich beteiligt haben an der Jagd. Und da kommen manchmal eben über 100 Schuhe zusammen.
Aber wenn es jetzt mein Lieblingsschuh ist und ich habe vielleicht monatelang drauf gespart, darf ich dem Fuchs hinterherrennen und sagen, lieber Fuchs, bitte gib mir diesen Schuh wieder. Oder darf ich ein bisschen an dem Schuh ziehen und sagen, gib her damit? Oder war es das? Muss man sich von dem Schuh verabschieden?
Probieren Sie es mal. Der Fuchs ist schneller und zum Zweiten macht das fast immer dann, wenn Sie eben nicht damit rechnen, wenn Sie gerade drin vielleicht nachts die Abendschau oder Tagesschau oder was auch immer sehen, machen es nachts. Aber wenn Sie wissen, wo der Fuchs wohnt, dann gehen Sie hin an den Eingang und holen sich Ihren Schuh zurück. Und wenn Sie den Schuh des Nachbarn finden...
Das soll ich mich trauen? An einen Fuchsbau gehen und da was
das
rausholen?
Das ist kein Problem, der Fuchs kommt nicht raus und beißt sie. Rangehen, den Schuh holen, zurückgehen und dem Nachbarn auch die Schuhe wieder vor die Tür stellen.
Dirk Illert ist bei uns, der Wildtierreferent des Landes Berlin und jemand, der die Wildtiere in Deutschland ganz besonders gut kennt. 0800 2254 2254. Welche Erfahrungen machen Sie mit Wildtieren in der Republik? Das kann in der Stadt sein, es kann aber auch auf dem Land sein. Welche Beobachtungen machen Sie? Welche Fragen haben Sie? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254. 0800 2254 2254. Und angerufen hat uns auch René Schlinz aus Wismar. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Schlinz.
Wir sind ganz Ohr. Mit welchen Wildtieren haben Sie schon Bekanntschaft geschlossen?
Ja, wir wohnen auf dem Lande in Mecklenburg und man hört häufig von so einer Waschbärplage und manchmal sieht man überfahrene Waschbären auf der Straße. Und ich wollte mal Herrn Illert fragen, was es da für Erfahrungswerte gibt. Gibt es wirklich eine Waschbärplage? Müssen die bejagt werden? Oder wie würde man sich verhalten, wenn die auf dem Grundstück auftauchen?
Ja, also ich mag mal das Wort Plage nicht, weil es immer so nach einer Überpopulation klingt. Waschbären sind ja durch den Menschen erst hierher gebracht worden. Die sind in Nordamerika zu Hause. 1934 hat man die am Edersee freigelassen. Und 1936 sind sie auch aus einer großen Pelztierfarm bei Strausberg bei Berlin entkommen. Seitdem haben die sich unglaublich verbreitet. Jetzt sind sie überall. Das Bundesamt für Naturschutz bittet sogar dringend, diese Arten zu bekämpfen, also zu bejagen. Das werden sie auch zu Hunderttausenden gemacht. Das Interessante bei den Waschbären ist aber, dass sie auf Jagd mit einer stärkeren Reproduktion, mit mehr Jungtieren reagieren. Das tun andere Wildtiere auch. Bei den Waschbären kommt dazu, dass die Weibchen bei guten Futterbedingungen auch noch mehr weiblichen Nachwuchs bekommen.
Also unter Stress werden sie mehr.
Weibchen sind eben häuslich und helfen noch bei der Unterstützung der nächsten Generation. In Wismar und Umgebung, Mecklenburg-Vorpommern, gibt es noch nicht ganz so viel Waschbären. Da sind es eher Marderhunde. Wenn man da Richtung Autobahn, Richtung Wismar fährt, dann sieht man sehr häufig auch überfahrene Tiere und vor allem Marderhunde in dem Bereich. Aber je weiter südwestlich man kommt, desto eher gibt es dann eben auch die Waschbären. Die sind sowohl im Westen als im Osten Deutschlands sehr wohl häufig. Und tatsächlich ist es so, dass Waschbären sehr häufig geworden sind, auch bei Wismar inzwischen eingetroffen sind und natürlich auch bejagt werden. Aber ehrlich gesagt, ich gehe davon aus, dass die weiter im Bestand zunehmen, solange es die guten Futterbedingungen gibt.
Und können sie den Menschen gefährlich werden?
Also die Menschen sollten sich zurückhalten beim Anfassen. Ansonsten sind die sehr possierlich. Man muss aufpassen, wenn die Tiere ins Haus wollen, sowohl Katzenklappen schließen, als auch das Dach dicht machen. Es gibt professionelle Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Mit diesen Geruchsstoffen, die kann man kaufen, man kann es aber auch sein lassen. Es hilft tatsächlich nur mechanische Widerstände, die dann es aufwachsen bzw. aufklettern, verhindern. In diesem Fall also würde ich sagen, Dach dicht machen und verhindern, dass ein Waschbär aufs Dach kommt, wenn er erstmal drauf ist. Kriegt er irgendwie einen Zugang zum Haus.
Dann geht es ja auch ums Erkennen. Woran genau erkennt man einen Waschbär?
Ein Waschbär kann man, wenn man ihn sieht, gut erkennen, weil er natürlich entsprechend seine Streifen also gestreiften Schwanz auch hat und ein gestreiftes Tier ist und eine Maske auf hat, sozusagen Dauermaske, sehr putzig aussieht und fast nie alleine kommt. Relativ klein. Der Marderhund ist deutlich größer, also gar nicht zu verwechseln. Und der Dachs bleibt immer auf dem Boden und ist entsprechend noch größer, käme auch nicht ins Haus.
Herr Schlenz, haben Sie persönlich schon Erfahrungen mit Waschbären gemacht?
Nein, ich habe nur oft welche gesehen, die überfahren wurden an der Straße und eben gehört, dass es da so eine Art Häufung gibt und hat mich mal interessiert, wie die auf Grundstücke und Menschen dann sich verhalten, gegenüber Menschen sich verhalten.
Ja, also Sie haben das Glück, hier in der Nähe der Ostsee zu wohnen. Das ist kein bevorzugtes Revier vom Waschbären, aber vom Marderhund. Obgleich inzwischen auch schon bei Ihnen direkt im Stadtgebiet Wismar vereinzelt Waschbären gesehen wurden.
Herr Schlenz. Ich danke Ihnen für die Antwort. Ja, und vielen Dank für den Anruf. Viele Grüße an die Küste.
Ja, danke schön.
Und schönes Wochenende noch. René Schlinz war das in Wismar. Und am Telefon, wir bleiben oben und gehen nach Kiel, weiter in den Westen, bleiben aber an der See bei Ute Philipp. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Oder Moin Moin, wie man ja sagt bei Ihnen.
Ja, das sagt man hier oben.
Braucht man auch zu jeder Tageszeit, ne?
Ja. Also ich habe eigentlich keine Frage, sondern ich wollte nur berichten, dass ich mitten in der Stadt wohne und mein Hinterhof ist ganz begrünt Da bin ich richtig froh, stehen noch Bäume und Büsche. Und die Eichhörnchen treiben sich und die Vögel fangen morgens um 4:30, 4:30 an, richtig zu singen. Und alles ist ja eigentlich wunderbar. Nur vor der Tür steht mein Auto und da ist der Marder das vierte Mal reingegangen. Also von 30 Autos, die hier stehen, liebt er meins. Also es ist ganz, ganz witzig und auch nicht ganz schön, dass er immer in meinen Wagen geht. Aber was ich eben ganz toll finde, hier im Haus wohnen kleine Kinder und die brauchen das. Also die lieben das, dass das zu beobachten und auch in der Erde rumzubuddeln und kleine Tiere zu finden.
Der Marder, also ja, der Marder als Feind der Autos.
Ich will damit nur sagen, dass es gut ist, wenn die Stadt begrünt ist.
Ja, es ist immer mal ein bisschen ambivalent, was zumindest für Autobesitzer in der Stadt ist es nicht immer einfach, auch auf dem Land natürlich, mit dem Marder Freundschaft zu schließen. Ne? Warum ist der Marder so interessiert an Autos?
Ich habe noch mal eine Rückfrage an Frau Philipp. Haben Sie auch in Ihrem Motorblog den Marder zu Besuch, der Ihnen denn Geschenke überlässt, zum Beispiel Hühnerbeine, irgendwelche Hühnchenreste oder Stullen?
Nein.
Gastgeschenke.
Keine Gastgeschenke, ja.
Nein, nein. Also der beißt nur meine Kabel durch und das ist natürlich ein teures Vergnügen und ich möchte da nicht runterkriechen und man sagt, man könnte da so ein Gitter drunter legen, dann geht er nicht mehr rein. Also das ist mir hier ein bisschen zu
Ja, ist auch zu schwierig, weil es gibt ja Geruchsstoffe, man schwört ja auch manchmal darauf, Hundehaare reinzupacken, was auch nicht hilft bei Marern, die kriegen ziemlich schnell raus, was da echt ist und was fake ist. Warum der Marder das macht, das ist viel spannender, der macht das nämlich nicht, um sie zu ärgern. Im Grunde genommen bewegen sie sich mit ihrem Auto, weil es ein Auto ist, von einem Revier, von einem Marderrevier ins andere. Der Marder ist territorial, der hat ein Zuhause wie sie auch und wenn sie den Wagen bewegen und von A nach B fahren, dann fahren sie auch, ob sie wollen oder nicht, Frau Philipp, in ein anderes Marderrevier. Wenn Sie den Wagen da abgestellt haben, der Wagen ist warm, denn wabert dieser schöne Duft des Marders schön weit, warme Luft trägt den Geruch weiter und der Marder, der da zu Hause ist, riecht Ihren Marder, kommt zu Ihnen ins Auto und beißt mit seinem Speichel gerne auf Gummi, weil dort an dieser Stelle sich der Geruch am meisten verbreitet. Sie sind vielleicht irgendwo zu Besuch bei jemandem und fahren nach dem Geburtstag, was auch immer, wieder nach Hause und kommen nach Hause und dann ist Ihr heimischer Marder derjenige, der sofort den fremden Marder riecht. Der glaubt ja, dass dieser fremde Marder bei Ihnen ist, also geht er wieder zu Ihnen und beißt dann wieder rauf. Deswegen gibt es eben meistens bei Autos, die warm gelaufen sind, eben besonders große Schäden.
Also eine richtige Revierkonkurrenz. Ist auch nicht ganz ungefährlich, denn da werden ja auch so Bremskabel und so weiter durchgebissen.
Ist nicht ganz ungefährlich, man muss den Wagen mal kontrollieren, aber ein bisschen Verständnis für das Tier auch, klar muss man auch haben, denn der will nur sein Revier sichern. Es wäre vergleichbar, wenn wir nach Hause kämen und plötzlich feststellten, jemand Fremdes war in der Wohnung. Fände ich auch nicht toll.
Aber Frau Philipp, ich höre aus Ihren Worten, Sie haben es eigentlich weitestgehend akzeptiert, diesen Zustand.
Sie haben vollkommen recht, weil ich habe einen Marderbiss in Nordfriesland gehabt, in Nebel. Und ich habe einen Marderbiss in Lemgo gehabt, in Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie jetzt sagen, also die riechen das weiterhin und fühlen sich dann aufgefordert, in mein Auto zu gehen, das finde ich interessant.
Aber Sie können damit gut leben, also Sie versuchen das nicht weiter jetzt irgendwie zu bekämpfen.
Es ist eine kostspielige Sache.
Ja, es geht ein bisschen ins Geld, glaube ich.
Das geht ins Geld, aber deswegen würde ich jetzt nicht Marder jagen.
Es gibt aber, glaube ich, auch Autoversicherungen, die das mit abdecken, oder? Ich weiß es gar nicht.
Es gibt Versicherungen, die das mit abdecken. Selbst übrigens, wenn man den Marder wegfangen würde, würde sich das nicht ändern, denn es gibt auch da eine Wohnungsnot. Es gibt viele Marder, die sind homeless, die haben kein Revier. Und wenn man dann einen Marder wegnimmt, gerade in der Stadt, kommt sofort der nächste nach.
Und die Marder selbst, also immer unabhängig davon, was sie da teilweise an Autos fabrizieren, denen geht es gut in Deutschland?
Also sie sind quasi auf der Gewinnerseite. Also sie sind inzwischen auch Tiere, die weitestgehend den Wald verlassen haben und in der Stadt wohnen und da auch sehr kleine Reviere haben, beste Lebensräume und die auch nutzen.
Und der Philipp in Kiel, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Wünsche vielleicht nicht gar zu viel Beißtätigkeiten von Mardern an Ihrem Auto. Vielleicht können Sie dann eher, sage ich mal, die Genussschiene fahren und die Vögel im Hof einfach genießen.
Alles gut. Okay,
viele Grüße nach Kiel.
Ja, alles Gute. Tschüss.
Danke für den Anruf. Okay. Deutschlandfunk Kultur an diesem wundervollen Sommervormittag, an diesem Samstagvormittag hier bei uns im Gespräch. Dirk Ehlert, Wildtierreferent der Berliner Landesregierung. Wir reden über Wildtiere. In der Stadt, aber nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land, über Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auch Fragen, die Sie haben, unter anderem an ihn. Und am Telefon ist Michaela Bezumi aus Kaiserslautern. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, ja. Hallo. Guten Morgen.
Sie haben Erfahrungen mit Krähen gemacht, habe ich gehört.
Ja, es ist jetzt schon viele Jahre her. Mein Sohn war noch klein, so um die 10 Jahre. Und wir hörten es klopfen in der Wohnung und anhaltend klopfend. Und dann gingen wir in sein Zimmer und da war tatsächlich auf der Fensterbank eine Krähe. Also ich hoffe mal, dass es eine Krähe war, die so laut krächzen, irgendwie so Radau machen. Und die hüpfte dann, also sie hüpfte da hin und her, das ist so ein bisschen so ein 2 Fenster, die man so öffnen kann. Und wir beobachten das erstmal eine Zeit lang. Und sie klopfte und klopfte. Und dann unterhalten wir uns erstmal, was ist denn da los, was will sie denn und so. Also hier sind öfters mal Krähen in dieser Wohnanlage, es ist eine parkähnliche Wohnanlage. Außerdem wohne ich direkt am Pfälzer Wald. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, die will irgendwas, irgendwas will sie. Das kann ja nicht sein, es war das erste und einzigste Mal, dieses Erlebnis. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat sie Hunger. Und ich habe ein bisschen Brot geholt, intuitiv halt erfasst. Und dann habe ich noch gesagt, aber wir öffnen jetzt nicht das Fenster, sonst kommt sie noch rein. Und haben sie dann abgelenkt auf die geschlossene Seite. Bin ich erst, also sie hat uns dann auch verfolgt. Immer wenn man so entlang gegangen ist ans Fenster, ist sie dann mitgegangen. Also auf die geschlossene Seite, die andere Seite geöffnet.
Das klingt ja wie eine Filmszene, was ich da so höre.
Sie hat das Brot geholt und bedankt hat sie sich nicht, aber und kam nie wieder.
Kurz
jetzt habe ich gedacht, wir haben noch gedacht, oh weh, jetzt haben wir hier die Krähen am Fenster zuhauf und betteln um Brot. Nein, nie wieder. Eine einmalige, wunderschöne Geschichte.
Aber ich weiß gar nicht so genau, Michaela Bezumi, ob tatsächlich das mit dem Füttern so in Ordnung war. Dirk Ehler nämlich hat gesagt zu Beginn der Sendung, dass man eigentlich Wildtiere nicht unbedingt füttern soll. Bei Vögeln doch eine Ausnahme machen, Ehler, oder?
Also bezog sich vor allem auf die Säugetiere, die größeren Säugetiere in der Stadt.
Also Vögel ist okay.
In diesem Fall war es bei Frau Bezumi in Kaiserslautern eine Rabenkrähe. Und ich vermute mal, dass sie in diesem Moment quasi genau das Richtige gemacht hat. Sie hat das Tier abgelenkt. Das Tier wollte auch nicht klopfen, wollte aber auch nicht ins Zimmer rein. Wahrscheinlich hat sich das Tier im Spiegelbild gesehen. Und Rabenkrähen sind extrem intelligent. Die erkennen dann die gleiche Art, die sich dann widerspiegelt im Fenster. Ist manchmal nur ein paar Minuten, wenn sich das Fenster in irgendeiner Weise spiegelt und sich das Tier wieder sieht. Und dann versuchen sie herauszubekommen, wer das ist und klopfen immer gegen. Es gibt einige Vogelarten, die machen es dann permanent. Das ist übrigens unabhängig von der Singvogelart. Es gibt manchmal sogar Störche, die das dauerhaft machen, nicht erkennen, dass sie das selber sind. Und sie hat genau das Richtige gemacht. Sie ist woanders gegangen, hat das Tier abgelenkt. Und dann scheint der Sonnenstand ein anderer gewesen zu sein und dann ist er abgehauen. Wenn jemand in der Nachbarschaft dauerhaft sowas gemacht hätte, gefüttert hätte am Fensterbrett, dann wäre das Tier wiedergekommen und wiedergekommen und wiedergekommen. Das war eine gute Tat in diesem Zusammenhang. Sie hat das Tier abgelenkt, der wollte nicht rein, wollte nicht schmusen, aber hat sich selbst gesehen und wollte dieses Tier, was er da vermeintlich erkennt, verjagen.
Aber so eine Krähe kann ja sehr groß sein, ne? Hat ja fast eigentlich die Größe eines Greifvogels. Kann einem auch Respekt einflößen, oder?
Na klar, ist auch relativ groß. Tatsächlich Rabenkrähen, es gibt ja noch größere, es gibt ja echte Kolkraben. Das sind übrigens die größten Singvögel der Erde, die wir auch haben. Übrigens auch da interessant, dass sie immer
dieses
weiter...
Dieses Krächzen nennen sie singen, na gut.
Im Vergleich zu Nachtigall sicherlich nicht, aber dieses Arr, Arr ist wirklich ein Gesang. Auch der Kolkrabe hat so einen Gesang. Und das ist auch übrigens eine Art, die ursprünglich in der freien Landschaft sehr viel häufiger war und inzwischen eine Konzentrationswirkung zu merken ist in die Städte rein. In Kaiserslautern ist die Welt noch in Ordnung, mit oder ohne diese einen Rabenkrähe.
Frau Bezumi, vielen...
Jetzt entzaubern Sie mir aber meine Geschichte. Ich will da ein bisschen was anderes sehen.
Ja.
Und wollte was zu essen.
Genau, da
und
kann man.
Ja, nie wieder.
Ja. Sie hat vielleicht dann doch auch erkannt, dass sie es selber war im Spiegelbild. Aber ich glaube, das erkennen vermutlich die meisten Tiere dann doch nicht. Aber vielen Dank für diese Geschichte und viele Grüße unbekannterweise an die Kaiserslauterner Krähe, die bei Ihnen geklopft hat. Michaela Bezumi,
alles gut.
Vielen Dank. Schönes Wochenende wünsche ich noch. Und
da
sind wir natürlich auch, Herr Ehlert, auch bei der Frage, was das Füttern von Vögeln angeht. Das erlebt man ja oft, also das kennt man ja auch aus Parks zum Beispiel, wo dann vielleicht Enten gefüttert werden, vielleicht auch Schwäne gefüttert werden, die das ja auch zum Teil sehr offensiv einfordern. Alles komplett falsch?
Also es ist ein Sport, den es ja schon immer gab, dieses Entenfüttern im Park. Und was nicht den Wasservögeln gut tut. Die würden auch ohne uns ausreichend Nahrung finden, wenn man das jetzt unbedingt machen möchte, um die Enkel oder um die Kinder an die Natur ranzuführen. Wenn man das überhaupt macht, dann nur mit entsprechendem Wassergeflügelfutter. Und auch das nur an bestimmten Notzeiten und schon gar nicht
im Sommer. Also kein
Brot. Auf keine Fälle Brot. Brot ist absolut schädlich für die Vögel. Erst recht für Wasservögel.
Warum? Was passiert da?
Das bläht den Magen auf und im schlimmsten Fall stirbt das Tier. Und zwar zu Hunderten deutschlandweit jeden Tag. Das begreifen wir immer nicht, weil wir es gut meinen, weil für uns vielleicht Toastbrot nett ist. Aber wir sind auch keine Vögel. Grundsätzlich Vögel füttern kann man, darf man. Da gibt es ja so eine Philosophie, ob man jetzt ganzjährig füttert oder nur im Winter. Es wird ja auch kritisch angemerkt, dass das Vogelfüttern ja eigentlich die Vögel davon abhält, in der Natur Nahrung zu suchen. Dazu ist meine fachliche Meinung, dass grundsätzlich die Vögel nicht blöd sind. Die wissen in der Natur Nahrung zu finden, aber wenn es sie nicht gibt, suchen sie natürlich Alternativen und wenn wir dann eben zusätzlich füttern, nutzen sie diese Alternativen und fliegen dahin und füttern dann ihre Jungtiere mit dem, was sie finden. Die Jungtiere brauchen aber reichhaltiges, sehr unterschiedliches Futter. Und wenn es sehr einseitig ist, dann kann es manchmal auch zum Sterben der Jungtiere kommen. Der Mensch ist da aber in erster Linie nicht schuld, weil er füttert, sondern weil wir eben die vielfältige Nahrung wegnehmen, nämlich die Insektenwelt.
Also der Gedanke, dass man unter erschwerten ökologischen Bedingungen Vögeln in der Stadt hilft, indem man ihnen Futter zur Verfügung stellt, auf dem Balkon zum Beispiel oder im Garten, ist falsch.
Nein, ist richtig, das kann man tun, aber darauf achten, dass es vielfältiges Futter ist und jeder, wirklich jeder kann auch mehr tun als nur füttern, indem man was irgendwie hinhängt, einen Meisenknödel, sondern zum Beispiel an die Sommerbepflanzung auf dem Balkon denkt und eben nicht mehr, na, ich sag's mal wirklich, jetzt keine Geranien mehr pflanzt, sondern eben vielleicht Blumen, Zwiebeln oder Wiesen oder irgendwas, was blüht, was eben vielleicht auch im Herbst und im Winter bleiben kann, was denn eben tot abgestorben dort steht und den Tieren auch noch interessant ist, vor allem den Insekten und damit auch Nahrung ist für die Vögel oder gar im Hof und im Garten. Nicht immer den Rasen mähen, länger die Wiesen wachsen lassen, nicht immer das Laub im Herbst von den Strauchflächen nehmen. Das sind alles Dinge, die sind ganz wichtig für die Tiere, übrigens auch für das Feuchthalten der Böden und auch für die Pflanzen. Warum wir das immer noch machen, ich weiß es nicht.
Also die Natur weitestgehend laufen lassen, das ist gut für die Wildtiere.
Mehr Wildnis ist mehr, ist für uns alle mehr und erst recht für die Natur.
Und für Insekten, wir haben es ja schon angesprochen, also das kennen wir ja schon seit vielen Jahren, das Insektensterben, dieses wirklich dramatische Insektensterben, was wir überall auf der Welt beobachten. Ich habe zum Beispiel jetzt bei uns auf dem Balkon zu Hause beobachtet, dass Lavendel sehr gern genommen wird von Hummeln und von Bienen. Also mit welchen Pflanzen tut man denn zum Beispiel Hummeln und Bienen, was gut ist.
Das ist so einfach. Wenn man in den Pflanzenmarkt geht, steht an jeder Pflanze dran, ob diese Pflanze ein Bienennährgewächs ist. Und einfach danach schauen und es nehmen. Und es kann im Herbst ruhig auch mal über den Winter irgendwo im Gras stehen bleiben, was dann eben strohig aussieht. Das sind durchaus lebenswerte Räume, Kleinstlebensräume für Insekten und also auch für die Natur.
Und wir bleiben noch ein bisschen bei den Vögeln. Günter Königsmann aus Erlangen hat angerufen. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Hier ist Gunter Königsmann und ich habe mal mit meiner Mutter telefoniert, mit Kopfhörern, dass so eine Lehmgrube bei uns aufgegeben ist. Und da haben sie halt so einen Baggersee praktisch gebaut, ist eine große Insel drin und irgendwann setze ich die Kopfhörer ab und es wird laut. Und da ich mich dann, habe mir sofort ein Mikrofon gekauft, da habe auch eine Kamera dann aufgestellt und gefilmt, da habe ich 8000 Stare gezählt, die dorthin gehen. Die kommen zum Teil aus 10 Kilometer Entfernung dorthin, um auf der Insel zu übernachten, wo keine Raubtiere hinkommen.
Ah, da sind, Herr Königsmann, darf ich unterbrechen? Ist da Schilf in dem Wasser?
Da ist ganz viel Schilf.
Alles drin. Klar.
Und die machen einen Lärm und irgendwann, wenn so viele aufeinander sitzen, müssen die sehr diszipliniert sein. Ist so plötzlich, dass einmal hat eine Ente gemacht und dann war es still. 8 Stunden Stille. Und dann hat es von einer Sekunde auf eine andere wieder angefangen. Und jetzt habe ich ganz viele Aufnahmen damit gemacht und auf meiner Homepage hochgeladen.
Wenn Sie mal ein ganz großes Spektakel, Herr Königsmann, erleben wollen, dann gehen Sie heute Abend mal, wenn die jetzt schon da sind, die Stare so gegen 7:30, 7:45 hin. Wenn die Stare wieder umherfliegen und dann wahrscheinlich so um 8:30 schlafen gehen, die gehen nämlich im Schilf schlafen, weil jeder Star dann auf so einem Halm sitzt und Schilf zieht die Vögel magisch an, weil es ein sicherer Schlafplatz ist. Da kommt nämlich von unten kein Marder ran, auch kein anderes Säugetier und von oben kommt kein Greifvogel rein, weil sie sich gut verstecken können. Die können dicht an dicht sitzen und Stare sind geschwätzige Tiere, so wie wir Menschen. Und unterhalten sich gerne. Und wenn sie und nämlich
in Gruppen, wie Viertel vor acht, Großgruppen,
so um Viertel vor acht, acht hingehen, dann werden sie mit Sicherheit da auch ein paar Mal die Stare auffliegen sehen, weil da auch ganz klar sicherlich Sperber, Habichte und auch Falken fliegen. Die haben nämlich die Stare zum Fressen gern. Ein unglaubliches Spektakel. Übrigens interessant ist, dass die Stare, wenn die in solchen großen Wolken fliegen, nie wissen, dass sie in der Wolke sind. Sie orientieren sich maximal nach den sechs oder sieben neben ihnen fliegenden Tieren. Und der große Greifvogel hat das Problem, dass er sich quasi einen Einzelvogel raussortieren muss. Der kann zwar den Pulk erkennen, der kann extrem gut gucken, der könnte aus 150 Meter Entfernung eine Zeitung lesen, aber der ist nicht in der Lage, Buchstaben zu erkennen, also den Einzelvogel zu erkennen. Und er fliegt in diese Starengruppe rein, gucken Sie sich heute Abend mal an und hofft, dass ein Jungstar vielleicht so dumm ist und die Starengruppe verlässt und den versucht er sich zu holen. Ein Spektakel, den Sie wahrscheinlich bis September, Oktober haben werden.
Herr Königsmann, schaffen Sie das heute Abend noch?
Da ist sogar ein Falke. Also die fliegen mit einem Schwarm direkt um den Falken rum durch.
Genau.
Das scheint die nicht zu interessieren. Außer es ist Nebel, da fliegen sie da in kleinen Gruppen rein.
Ja, dann versuchen da einzeln reinzufliegen, genau.
Wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß bei der weiteren Starbeobachtung. Bei Tausenden von Staren dort in der Nähe von Erlangen.
Danke für die Meldung.
Vielen Dank für den Anruf und schönes Wochenende wünsche ich.
Dankeschön, Wiedersehen.
0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Dirk Ehlert ist im Gespräch, Wildtierbeauftragter der Berliner Landesregierung, und wir haben es gehört, ein Mann, der nicht nur Wildtiere in Berlin kennt, sondern auch weit darüber hinaus. Und weil wir gerade bei fliegenden Tieren sind, in diesem Fall also keine Vögel, denn Fledermäuse sind ja meines Wissens keine Vögel, sondern fliegende Säugetiere. Aber die hört man ja auch gerne abends und nachts. Aber das ist zum Beispiel eine Art, die ja in der Stadt immer wieder auch Nischen braucht, sie aber immer weniger findet. Fledermäuse sind bedroht, oder?
Alle Fledermausarten sind inzwischen bedroht in Deutschland, wirklich alle. Zum einen die, die natürlich in der Stadt wohnen, denen fehlen die Sommerquartiere, die Aufzuchtsorte für die Jungtiere, denen fehlt auch die Nahrung und denen fehlt zunehmend auch das Revier, was sie brauchen, wenn sie im Herbst von A nach B wandern. Denn Fledermäuse können große Strecken ziehen und die sind traditionell konservativ, wie man so schön sagt. Sie brauchen immer jedes Jahr den gleichen Standort, um zu überwintern, um zu rasten oder um die Jungen groß zu ziehen. Und das wird ihnen genommen durch die Sanierung. Oft wissen wir es gar nicht um die Fledermäuse, was da unterm Dach ist, weil die sind ja winzig klein, die können in kleinste Fugen reingehen und sich da verkriechen. Und egal, wo man in Deutschland ist, ob draußen oder in der Stadt, wenn man sich jetzt so gegen halb neun, neun kommt es ein bisschen drauf an, in Niedersachsen wird es so halb zehn sein, weil es da dunkel dunkel wird, irgendwo hinstellt, dann sieht man fast überall Fledermäuse. Und gerade heute Abend, ich verspreche Ihnen, gerade heute Abend werden Sie sehen, weil es ist bestes Wetter für Fledermäuse. Die fliegen los und suchen Insekten. Übrigens gute Fledermäuse, erfolgreiche Fledermäuse.
Bestes Wetter, weil warm und klar?
Warm, klar und es gibt nachts oder abends Aufwinde durch die großen Temperaturunterschiede. Mhm. Und gute und erfolgreiche Fledermäuse sind nach zwei Stunden satt und legen sich dann wieder hin. Im Grunde genommen schlafen die mehr, als dass sie wach sind.
Sehr praktisch. Ich sage das deswegen, weil Holger Piel aus Gütersloh geschrieben hat. gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist die Adresse und er schrieb uns da: bei uns im Garten in Gütersloh fliegen abends aktuell 12 Fledermäuse, wahrscheinlich kleine Mausohren und große Mausohren, die in der Lerche sitzen. Sind das verbreitete Fledermausarten?
Verbreitete Arten? Er kann auch mit so einem Bäddetektor, also so Gerät, die man...
Man sieht die doch kaum, oder? Man muss doch, die fliegen doch wahnsinnig schnell und vor allem in der Dämmerung.
Fliegen schnell und wenn man viel Erfahrung hat, kann man vielleicht eher einschätzen, welche Art das ist. Manchmal hört man auch die Unterschiede, aber viel einfacher ist es, so einen Bäddetektor zu nehmen, also ein gerätentechnisches Gerät, womit man die einzelnen Ultraschallrufe der Tiere dann auffangen und dann auch wiedergeben kann. Und noch besser ist es, wenn man das mit Kindern macht. Denn Kinder sind einmal in der Lage, sehr viel besser zu hören, übrigens auch viel höher als die Erwachsenen. Je älter man wird, je lebensreifer man ist, desto weniger gut kann man die Fledermäuse wahrnehmen. Und Kinder, wenn ich Eltern-Kind-Veranstaltungen mache, dann sind die Kinder unter 10 immer die, die zuerst Fledermäuse hören. Wenn ich noch lange suche, haben die schon längst gehört. Und diese Bärdetektoren sind kinderleicht zu bedienen und ganz toll, man kann erkennen, was da eigentlich rumfliegt. Und das Schöne ist, wahrscheinlich wird dieselbe Fledermaus im nächsten und im übernächsten und im überübernächsten Jahr an derselben Stelle wieder fliegen. Die werden alt, die werden sogar sehr alt, manche über 30 Jahre alt.
Und die Kinder und Jugendlichen sind ja vielleicht auch ein bisschen schon vorgeprägt und sensibilisiert durch die Batman-Reihe zum Beispiel. Da hat man ja vielleicht auch schon ein gewisses Bewusstsein für genau dieses Tier. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Wir wollen Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen auch hören zu Wildtieren in Stadt und Land.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Und wir betreiben heute Vormittag Wildtierbeobachtung. Wir machen einen Streifzug durch die Natur. Was erleben Sie vielleicht Neues und Unbekanntes in den Wäldern, an den Seen, in den Parks und Gärten? Tiere, die Sie beobachtet haben, mit denen Sie vielleicht Erfahrungen gemacht haben, gute oder vielleicht auch schlechte Wildtiere. Welche Wildtiere faszinieren Sie besonders? Was fehlt Ihnen vielleicht auch? Vermissen Sie bereits bestimmte Tierarten oder sind Ihnen vielleicht neue aufgefallen, die in freier Wildbahn hierzulande vielleicht wenig vertreten waren oder auch in den Städten jetzt vielleicht sichtbarer geworden sind, gerade auch in der Corona-Zeit, wo ja vieles auch, ich sag mal, an Zivilisation, zumindest für ein paar Wochen, Straßenverkehr und vieles andere auch zurückgedrängt wurde. Dann rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Und bei mir hier ist Dirk Ehlert, Wildtierexperte der Berliner Landesregierung, aber ein Mann, der nicht nur die Wildtiere in der Großstadt in Berlin kennt, sondern auch auf dem Land. Und wir sind bei einer grundsätzlichen Frage in diesem Moment, nämlich was das Verhältnis der Deutschen zu ihren Tieren angeht. Mit ihren Tieren meine ich vor allem natürlich die Haustiere, die zu Hunderttausenden in den Wohnungen, auch in den Kleinwohnungen oder auch in den Häusern zu finden sind. Also die Teil der Familie oft geworden sind, zu dem man ein sehr persönliches Verhältnis hat. Und dann eben auch die Wildtiere, die eben sich nicht so einfach zähmen lassen. Da hat uns geschrieben Martina Körner aus Neumünster zum Beispiel über E-Mail. Neulich war ich mit meinen beiden Hunden auf der Wiese hinterm Haus. Plötzlich schwebten vom nahen Wald zwei Seeadler ein und kreisten eine Weile in circa 10 Meter Höhe über uns. Und meine Frage an Sie, Herr Ehlert, waren die nur neugierig oder hatten Sie es in Wahrheit auf meine kleinen Pekinesen abgesehen?
Also erstmal Glückwunsch für diese tolle Beobachtung, denn Seeadler 10 Meter über einem zu haben, ist schon was Spektakuläres. Die haben eine Flügelspannweite von 2,40 und ich kann die Angst nehmen, nein, die wollten nicht den Hund fressen. Aber die sind nämlich extrem scheu und die haben so eine große Angst vor uns Menschen, dass sie aus 300, 400 Meter Entfernung bereits auffliegen, wenn sie uns nur kommen sehen. Was sein kann, dass genau da, wo sie mit ihren Hunden langlief, Thermik war, also Aufwinde. Und die dann diese Stelle genutzt haben als Aufwind. Und wenn Sie Bemerkung erlauben dürfen, von Pekinesen werden Sie also auch nicht satt.
Die sind einfach ein bisschen klein, glaube ich. Sie schreibt auch weiter hier, mein Pekinese wiegt 5 Kilo und ich habe ihn vorsorglich auf den Arm genommen.
Auf alle Fälle sicher. Man sollte ja auch draußen ohnehin immer, wenn man mit Hunden unterwegs ist, die Hunde angeleint lassen. Es sind ja nicht nur große Vögel unterwegs, sondern natürlich auch Wildtiere, die dort leben. Und man muss als Hundehalter immer auch seinen Hund unter Kontrolle haben. Auch übrigens ein Hundeauslaufgebiet. Das heißt ja nicht, dass die Hunde machen dürfen, was sie wollen.
Das heißt, Haustiere könnten auch zu einem Problem für Wildtiere werden, aber nicht umgekehrt.
Sie sind das. Umgekehrt wohl weniger, aber sie sind das. Dennoch sind zum Beispiel Katzen nicht schuld, dass bei uns in Deutschland die Vogelarten abnehmen. Das sind eher andere Gründe verursachend.
Am Telefon ist Annette Guntermann aus Berlin. Moment, das haben wir gleich hier. Jetzt haben wir sie am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Guntermann.
Wir sind ganz Ohr.
Ja, also ich habe eine Frage. Ich selber habe einen Hund und ich habe durch andere Hundefreunde erfahren, dass ihren Hund in Ufernähe von mehreren Waschbären getötet worden sind. Also der Hund ist getötet und der ist ungefähr mindestens kniehoch, also ein mittelgroßer Hund. Und die sollen wohl, also so hat man mir das erzählt, in Gruppen kommen und den Hund dann unter Wasser ziehen, locken, keine Ahnung. Und jedenfalls ist er gestorben und die haben wiederum berichtet von einem befreundeten Förster, der aus dem Hochstand auch mit ansehen musste, wie sein Hund von Waschbären, also immer wieder im Rudel auftreten, getötet wurden.
Das Ruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment.
Ja. Aber ich glaube, wir haben es mitbekommen.
Wir haben es mitbekommen, die Frage, das wird mal wieder gestellt. Ich beschäftige mich seit wirklich 20 Jahren intensiv auch mit Waschbären und ist es nicht ein einziger Fall bisher dokumentiert worden, wo wirklich Waschbären auch Hunde oder Katzen töten. Beide haben Respekt voneinander, sowohl der Hund vor den Waschbären, weil, wie hier schon richtig beschrieben wurde, das Tier nicht alleine kommt. Waschbären sind in Gruppen unterwegs, sind Allesfresser, sind aber keine Jäger, die gerne Hunde fressen. Das ist mal schwierig, sowas nachher im Nachhinein auch zu bewerten. Wir gehen aber wissenschaftlich vor bei solchen Dingen. Und
Sie hätten von diesen Fällen ja vermutlich gehört, als Wildtierbeauftragter.
Ich hätte, wenn es in Berlin war, sowieso davon gehört. Mhm. Ich kenne Geschichten, ganz großartige Geschichten, die wirklich wunderbar klingen, aber die sind eben keine Waschbärgeschichten. Das sind Geschichten, die irgendwo entstanden sind, aber nicht dokumentiert und nicht nachvollziehbar sind und auch nicht bewiesen sind. Ich halte mich da immer zurück. Im Einzelfall kann immer irgendwie eine Besonderheit sein, aber rein vom Wuchs, von der Kraft des Waschbären sind auch drei Tiere nicht in der Lage, einen Hund in das Wasser zu ziehen, unter Wasser zu schieben und da zu töten. Kängurus machen sowas, aber die haben wir bei uns noch nicht.
Wir reden aber auch von vielleicht ganz kleinen Hunden, ne? Gerade vom Pekinesen gehört. Es gibt ja wirklich winzige, sind ja so Schoßhündchen, die kleiner sind als eine Katze. Auch ja, warum, die sind nicht gefährdet.
Genau, warum sollten Waschbären das tun? Das ist auch bei Füchsen nicht der Fall. Ja. Die wollen ihre Ruhe haben, die Gefahr.
Auch Wildschweine nicht.
Bei Wildschweinen ist schon was anderes. Mhm. Wildschweine müssen ihre Jungen auch verteidigen. Und wenn da ein Pekinese oder andere Hunde, egal wie groß sie sind, den Wildschweinen zu nahe kommen und gegebenenfalls den Jungtieren gefährlich werden, dann wehren die sich. Aber an sich sind erstmal Wildtiere friedlich, die wollen friedlich leben, die wollen keinen Stress, denn die Gefahr ist viel zu groß, dass sie sich selber verletzen. Und wenn ein Hund Waschbären angreift, dann flitzen Waschbären einfach auf den Baum. Und da kommen bekanntlich Pekinesen und andere Hunde nicht hin. Das ist nämlich die einfachste Lösung, einfach fliehen. Das ist das, was Wildtiere machen und die beste Überlebensstrategie ist, die es bei den Tieren gibt.
Wie ist generell das Verhältnis zwischen Haustieren und Wildtieren in der Stadt? Hat sich da was verändert auch?
Ja, es ist ein gespaltenes natürlich, weil in der Stadt klar auch zum Beispiel wilde Katzen sehr häufig auch Vögel holen und die auch bekommen. Es ist auch nicht so, dass Katzen nur schwache Vögel holen oder kranke Vögel. Das ist Unsinn. Die holen auch gesunde Vögel. Das ist ihren Jagdinstinkt. Man darf es den Katzen nicht verübeln, eher den vielen Katzenhaltern oder auch tatsächlich den vielen Versteckmöglichkeiten, die die Vögel nun mal haben, um an anderen Stellen brüten zu können. Und klar natürlich Hunde. Hunde sind tolle Tiere. Ich mag Hunde sehr. In der Stadt sind es ja Hunderttausende, die da leben. Und trotzdem kommen übrigens in der Stadt auch Wildtiere vor. Wenn die sich zu nahe kommen und wenn vor allem fast immer Hundehalter einen Fehler machen, dann kommt es zu Konflikten und manchmal auch zu Bissen.
Das heißt, man müsste eigentlich auch, es gibt ja so einen Hundeführerschein, zumindest in einigen Städten und Regionen, den man dann machen muss oder zumindest angeboten wird. Sollte das auch Bestandteil, sag ich mal, einer, ja, wenn man so will, eine kleine Ausbildung für Haustierhalter sein?
Nein. Gesunden Menschenverstand, das erwarte ich eigentlich. Es ist so, wie man eben auch auf der Straße sich entsprechend benimmt und mit dem Auto in der Stadt entsprechend fährt, sollte man auch mit dem Hund umgehen. Fast alle Hundehalter können es, wissen es und machen das auch. Es sind immer wieder Ausnahmen und die kommen dann in die Zeitung oder werden populär bekannt.
Schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat auch Gudrun Beiswenger, aus Stuttgart gemacht, die über badende Rabenkrähen geschrieben hat. Also da sind wir wieder bei den Rabenkrähen. Vorhin hatten wir ja eine, die, ich glaube in Mönchengladbach war das, die an das Fenster geklopft hat und offenbar nicht so ganz gesehen hat, dass sie sich dort selber spiegelt. Jetzt geht es um Rabenkrähen, die auf einem Mini-Wasserspielplatz in Stuttgart, am Marienplatz, um genau zu sein, und auf einem großen Wasserspielplatz in Stuttgart-Bad Cannstatt dort beobachtet worden sind von Gudrun Beiswenger. Sie schreibt hier, wie Rabenkrähen am Rand gewartet haben, bis sich die Kinder verzogen, um dann eilends in leider schwindende Wasser zu trippeln, um zu baden und zu trinken. Und ihre Frage ist, muss man nicht in Städten wie Stuttgart, wo es keine Seen gibt, wie in Berlin zum Beispiel, Tieren Wasser anbieten? Gerade jetzt auch in der Sommerzeit.
Ja, wir haben jetzt am Wochenende 31 bis 38 Grad. Wir haben es gerade dann nochmal in den Nachrichten vernommen. Und da ist es natürlich wichtig, dass Tiere, egal welche, übrigens auch Pflanzen, ausreichend Wasser zur Verfügung gestellt bekommen. Das gilt gleichsam auch für Rabenkrähen. Die lieben Wasser, die baden darin. Die nehmen übrigens auch gerne ein Bad im Sand und die nehmen auch manchmal gerne ein Bad in einem Ameisenhaufen, lassen sich da gezielt beißen von der Ameisensäure und das wiederum wirkt ja fast Herbizid auf deren Gefieder und sorgt dafür, dass das Gefieder von etlichen Vogelarten sauber bleibt und nicht von Milben befressen wird. Und in Stuttgart gerade haben die Krähen manchmal ein Problem mit neuen Arten, die sich da so rumtreiben, nämlich Halsbandsittichen. Die gibt es in Stuttgart eine ganze Menge und die sind nämlich sehr aggressiv gegenüber den Rabenkrähen, da tun mir die schon fast leid und ganz früh am Morgen, bevor die Kinder auf den Spielplatz da kommen, sind die Halsbandsittiche schon aktiv und die lassen und dulden auch keine Rabenkrähe. Und die sind erst ganz zum Schluss dran. Und die Rabenkrähen kommen also nach den Kindern und die Kinder kommen eigentlich nach den Halsbandsittichen. Also eine nach dem anderen. Und wenn man mehr entsprechende Plätze hat, wo gebadet werden kann, ich meine jetzt die Tiere, umso besser ist es für die. Wichtig ist dabei nur täglich dann die Badestelle säubern, dass sich Krankheiten nicht übertragen können und dass sich auch mal wieder frisches Wasser eingießen.
Ist Trockenheit ein großes Problem für Wildtiere?
Ja, ist es tatsächlich auch zunehmend einmal für die Wildtiere, die im Boden leben. Da gibt es nämlich mehr als 10.000 Insekten in Deutschland. Die haben meistens zu leiden, weil die im Boden kaum noch Feuchtigkeit finden. Die ziehen sich in tiefere Bodenschichten zurück. Und die Pflanzen haben natürlich auch ein großes Problem. Das ist ja lange und viel und häufig berichtet worden. Wir haben in Teilen Deutschlands ein Defizit an 400, 500 Millimeter. Das entspricht schon teilweise einem Jahresdurchschnitt. Und die größeren Arten können sich irgendwie anders behelfen mit ihnen. Also alles, was sehr häufig vorkommt, wie Wildschweine und Füchse, die haben ihre Quellen. Dennoch, wenn man regelmäßig irgendwo Vögel füttert im eigenen Garten und wo auch immer, merkt man, dass da nicht nur Vögel hinkommen. Die nutzen diese Flächen natürlich auch regelmäßig. Wichtig ist, dass die Tiere da drin nicht ertrinken können, dass man Ausstiegshilfen gibt.
Flache Schalen. So
flache, und wenn es große, tiefe Fässer sind, dann einen Stock reinpacken, und zwar in so einen schweren Stab, dass dann auch die Tiere wieder rausklettern können, wenn sie reinfallen.
Also Wasserschalen aufstellen auf jeden Fall, aber unter bestimmten Bedingungen. Und am Telefon ist jetzt Gabriele Küttner. Schönen guten Morgen. Von wo aus rufen Sie an?
Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe ein akutes Problem. Und zwar gestern Abend schwirrte mir plötzlich eine Fledermaus in meinem Wohnzimmer um den Kopf. Und ich habe die Frage, wie ich die wieder rauskriege. Im Moment, die ist dann sozusagen ins Schlafzimmer gekommen. Das ist der einzige Raum, wo ich ein Fenster weit aufmachen kann. Das habe ich gemacht, aber die ist wahrscheinlich noch nicht raus. Die hat sich dann irgendwo auf dem Schrank zwischen Koffern oder irgendwo versteckt. Keine Ahnung.
Im Moment sehen Sie sie nicht, jetzt wo Sie anrufen. Nee.
Ja. Ich darf Ihnen sagen, Frau Küttner, ein häufiges Thema in vielen Städten, und es wird jetzt auch zunehmen in den nächsten Tagen, sind fast alles junge Fledermäuse, hilft Ihnen jetzt nicht viel, die sich verfliegen, die suchen neue Lebensorte, wo sie sich aufhalten könnten. Und Schlafzimmer sind immer hervorragende Lebensorte, es geht bis in September rein. Folgendes bitte machen: gar nicht das Tier anfassen, gar nicht suchen, einfach ruhig bleiben, am Tage passiert gar nichts, und abends, wenn es dunkel wird, aber wenn es dunkel geworden ist, Fenster ganz weit aufmachen und den Raum verlassen, soweit, dass das Tier abwandern kann. Es kann sein, bitte nicht erschrecken, es kann sein, dass sie weiteren Fledermausbesuch bekommen, dann sind ja noch die Eltern, die Tanten, die Nichten,
die Großfamilie,
die kommt dann auch hin, aber die Tiere selber wollen ja auch fliegen, die müssen auch Insekten fangen, und im Anschluss, wenn das Tier draußen ist, bitte das Fenster, obwohl es heute und morgen schwerfällt, dieses eine Fenster ganz geschlossen halten. Das sieht danach aus, dass Sie ein ideales Quartier für Fledermäuse haben in Ihrem Schlafzimmer. Die beißen nicht, die saugen nicht, die tun einem nichts. Die schläft jetzt auch am Tag, und ich verspreche Ihnen, die wird morgen wieder weg sein.
Na, hoffentlich. Also wie gesagt, eigentlich, ich wohne hier am Rand von Berlin, und wo es viel grün ist. Und auf der Straße ist eine große Straßenlampe. Und da fliegen die immer drumherum. Also ich habe eigentlich die Hoffnung, dass die sich dann da wieder hinbegibt zu den anderen, aber ich weiß es nicht.
Der Hunger treibt es auf alle Fälle. Die muss sich ja abends bewegen, die muss was fressen, und die sind auch schon so weit selbstständig, dass die Muttermilch nicht mehr ausreicht. Die müssen also umherfliegen. Und dieses Tier, das ist ganz typisch jetzt um dieses Jahreszeit, ist ein Jungtier, ganz sicher, und die glaubt jetzt ein tolles Quartier gefunden zu haben. Das ist dir aber schon klar, dass es irgendwie alles anders ist, und die wird wahrscheinlich heute Abend rufen und rufen und rufen, und vielleicht hören sie sogar die Rufe, und wenn sie das Fenster ganz weit aufmachen, ist die Wahrscheinlichkeit nahezu 100%, dass sie dieses Jungtier nächste Nacht nicht mehr bei sich haben.
Also auf alle Fälle erst in der Dämmerung.
Auf alle Fälle in der Dämmerung. Jetzt ist ja für die Tiere Nacht. Jetzt ist für die Fledermäuse also eine Schlafzeit. Und jetzt nutzt es überhaupt nichts, die rauszuholen. Ganz im Gegenteil, wenn sie die aufmachen würden und das Tier rausfliegt, dann würden sofort bei ihnen in der Umgebung Greifvögel kommen. Die würden sich das Tier holen. Das wäre schade um die junge Fledermaus.
Ich höre an Ihrer Stimmlage, Frau Küttner, so ein bisschen unheimlich ist es Ihnen trotzdem, ne?
Naja, natürlich. Also ich sitze hier und gucke Fernsehen, und plötzlich schwirrt mir. Ich meine, ich kenne Fledermäuse, weil früher in der Innenstadt von Berlin habe ich die auch gesehen. Und zu Hause als Kind hatte ich auch schon mal eine im Zimmer, aber da war das einfacher, weil man mehrere Fenster hatte. Ich habe nur ein Fenster, was man weit aufmachen kann. Also, und zwar im Schlafzimmer. Die anderen sind leider nur Kippfenster, da ist die Chance wahrscheinlich schlecht.
Ja, wir haben es gehört, offenbar eine junge Fledermaus, die vielleicht dann doch wieder das Weite suchen wird. Ich wünsche trotzdem erstmal eine gute Koexistenz, zumindest heute tagsüber. Ja,
okay.
Mit ihrem neuen Freund.
Ich sehe sie ja nicht. Die hat sich irgendwo oben auf dem Schrank zwischen die Koffer versteckt.
Genau. Und wartet, bis Abend wird, ne?
Okay.
Also Frau Küttner, vielen Dank für den Anruf, Gabriele Küttner. Ja, genau. Gabriele Küttner aus Berlin. Und dasselbe betrifft auch Wolfgang Huss aus Husum. Also offenbar scheinen gerade die Fledermäuse in Deutschlands Wohnzimmer zu fliegen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich muss jetzt. Können Sie ein bisschen näher ans Telefon kommen?
Ja. Also im Prinzip ist es, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ich höre ja gerne Ihre Sendung, besonders am Samstag. Aber die Antwort liegt ja auf der Hand von der Dame, die vorher anrief. Aber ich will Ihnen die Geschichte nur ganz kurz schildern. Ich habe hier in der Nähe einer Kirche ein Haus, Und ich habe einen separaten Raum, in dem ich schlafe. Da sind Chipprinzessin und Metalljalousien. Und ich werde nachts wach durch fürchterlichen Krach. Und ich mache das Licht an und dann sehe ich eine Fledermaus bei mir herumsausen. Ich habe das so gemacht, dass ich dann das Licht wieder habe brennen lassen, weil ich ja weiß, dass es nachtaktive Tiere sind. Und die Maus, also die Fledermaus, war dann ja verschwunden. Sie ist also wahrscheinlich dann wieder rausgeflogen. Durch ein Chipfenster ist sie hereingekommen.
Mhm. Ja, es ist anzunehmen, dass sie dann durchs Fenster rein und rausfliegt. Und es kann auch sein, sie wohnen ja gar nicht weit weg von der Küste, dass um diese Jahreszeit auch schon größere Fledermäuse unterwegs sind. Das geht nämlich auch schon langsam los mit dem großen Fledermauszug. Und die Zeit jetzt nutzen eben vor allem auch Alttiere schon zum Zug. Und da gibt es ja nicht allzu viele Möglichkeiten, für Fledermäuse unterzukommen. Es ist ja häufig auch ein sehr flaches Land und mit wenig Baumbestand. Und dann nutzen sie auch jede Fuge und jedes Haus, um da auch Unterschlupf zu bekommen. Wir wissen aus dieser Region, dass regelmäßig mehr Fledermäuse in die Häuser und in die alten Scheunen kommen, weil da nicht so viele Versteckmöglichkeiten sind wie in der Stadt.
Also tendenziell einfach generell ruhig bleiben und abwarten, oder? Ist das so die Botschaft, was Situationen angeht, wo eben Wildtiere ungebetene Gäste werden?
Ja, Ruhe bewahren, abwarten, vielleicht Fotos machen, das ist heute sehr viel einfacher als noch vor einigen Jahren. Sich auch das Tier genauer ansehen und den Moment genießen, aber nicht anfassen. Nicht anfassen, denn
nicht erschrecken, Fledern, nicht vertreiben wollen.
Nicht vertreiben. Und auch bitte nicht, Fledermäuse sehen nämlich eigentlich ganz niedlich aus. Also wirklich, die sind eigentlich ganz toll, aber sie haben scharfe Zähne, es sind Säugetiere und die nutzen sie und die verwenden sie auch. Also insofern nicht den Fehler machen.
Weg, ja? Wenn man da sich
das tut sehr viel, absolut, ja.
Wie ein Hund, wie ein Hundebiss eigentlich so ein bisschen.
Naja, ist natürlich ein kleineres Tier. Insofern ist der Schaden nicht ganz so groß. Aber bei Fledermäusen muss man einfach aufpassen, dass man die nicht aus falsch verstandener Tierliebe anfängt zu streicheln und denkt, die sind ja so klein, die können nichts machen. Oh doch.
Also Respekt vor fliegenden Säugetieren. Wolfgang Huss in Husum, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit Wildtieren in der Stadt, aber auch auf dem Land. Welche Wildtiere faszinieren Sie besonders? Haben Sie vielleicht auch ganz persönliche Erfahrungen im heimischen Garten oder eben auch in der Wohnung, im Schlafzimmer, haben wir schon gehört? Gibt es ungebetenen Besuch von
Fledermäusen.
Fledermäusen, mir fehlte gerade das Wort, genau. Ich wollte von Fledermäusen. Und natürlich ist der große Klassiker, wenn im Garten plötzlich ein Wildschwein steht. Immer wieder hören wir das ja auch, haben schon über Wildschweinhorden gesprochen. Marion Schürer hat angerufen aus Karlsdorf bei Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Stehen die gerade noch bei Ihnen im Garten oder? Nee, jetzt sind sie wieder weg, ne?
Ja, nee. Wie bitte? Ja, die sind weg. Nee, die sind am Abend da, 10 vor 8 gestern ungefähr oder um 8 waren die da. Aber es war nur eins da, also ein kleines, ein Frischling. Aber wir hatten eben auch schon zwei gleichzeitig. Und ich habe immer versucht, wir haben versucht, den Zaun so zuzumachen, aber die kommen trotzdem immer wieder rein. Aber sie sind dann eben halt wieder weg. Ich wollte nur mal wissen, was die eigentlich suchen, wenn die da in der Erde rumwühlen. Also meine ganzen Tulpenzwiebeln und auch jetzt die Herbstzeitlosen, die haben sie alle schon ausgegraben, sind schon alle weg. Ich habe mich schon im Frühjahr meine Tulpenzwiebeln im Blumenkasten gelagert, weil sie ja, der steht dann etwas hoch, da kommen sie ja nicht ran. Aber ansonsten ist also der Garten immer sehr schön durchgewühlt. Und immer da, wo man gerade, ist ein sehr großer Garten und wir müssen immer viel Wasser überall verteilen, weil es so furchtbar trocken ist. Und aber was versuchen die da? Kann man da irgendwas dagegen machen?
Also Frau Schürer, was Sie beschreiben, ist eigentlich wunderbar. Der Klassiker wirklich, Wildschweine sind Allesfresser. Die fressen von der Pflanze über Wurzeln, auch tierische Kost, wie Würmer und Maden, die nehmen alles, was sie nur kriegen können. Ehrlich gesagt, wenn ich Wildschwein wäre, würde ich mir jetzt sofort ihre Adresse aufschreiben wollen. Was da passiert im Augenblick ist Folgendes. Die Wildschweine sind ja im Wald und da hat es sehr lange nicht geregnet. Es ist extrem trocken. Die riechen sehr fein mit ihren feinen Schnauzen, was im Boden so los ist. Wenn der Boden trocken ist, sind die Organismen tiefer in Bodenschichten, da kommen die Frischlinge und die Schweine nicht ran. Aber bei ihnen im Garten, da wird gewässert. Und da ist das Bodenleben viel weiter oben und immer unter der Rasenfläche und genau darauf haben sie Wildschweine abgesehen. Und ja, was die Schweine mögen, das ist so unterschiedlich, was wir auch unterschiedlich haben und essen und fressen und essen wollen, was die Wildschweine dann fressen. Das sind Engerlinge, das sind manchmal auch Maden, Regenwürmer, Zwiebeln. Und die dann wirklich aus dem Grundstück wieder rauszubekommen, ist nicht ganz einfach. Man muss übrigens nicht komplett das Grundstück hermetisch abriegeln. Es reicht auch, ein Handbreit unter dem Zaun Platz zu lassen, wenn der Zaun kein Maschendrahtzaun ist, beziehungsweise nicht biegsam ist. Es empfiehlt sich da so ein Staketenzaun oder aber so ein Festmetallzaun. Dann können die Igel durchlaufen und die Wildschweine bleiben draußen. Dass jetzt im Augenblick unterschiedlich viele da sind, mal einer, mal mehrere, liegt daran, dass die Frischlinge schon relativ groß sind. Und Sie kennen es ja bei den Menschen, mal ist man allein unterwegs, mal ist die kleine Familie zusammen, mal ist großes Familientreffen. Aber je trockener es wird, und das ist schon mal eine Vorwarnung an Sie für die nächsten Tage, desto intensiver ist der Drang der Wildtiere, zu Ihnen zu kommen, weil bei Ihnen gibt das alles im Augenblick. Und das würde für mich als Wildschwein auch total interessant sein, zu Ihnen nach Kaulsdorf zu kommen.
Der Garten ist so reichhaltig.
In den Garten zu gehen. Übrigens finde ich ganz großartig, dass die da immer, dass sie immer noch so locker darüber auch sprechen. Das ist nicht immer der Fall.
Ja, also ich habe auch keine Angst. Ich habe nur das Problem, ich denke, die werden ja irgendwann größer. Und
bringen dann den Rest der Familie mit.
Ja, aber es waren immer nur zwei kleine da. Aber meine Nachbarn haben gesagt, hinter dem, ja, die haben hier bei uns hinten an der Wuhle, haben sie das ganze Wildgebiet, was da war, haben sie alles bebaut. Und deshalb kommen wahrscheinlich die Wildschweine jetzt doch näher in die Gärten als früher. Ich hatte immer schon ein Problem mit Wildschweinen, immer schon im Frühjahr. Aber so in diesem Jahr, dass die Frischlinge kommen, hatte ich noch nie. Obwohl die anderen Jahre waren ja auch ganz trocken. Oder war das nicht so?
Ja, die Wuhle ist ja ein Fluss mitten in Berlin, quasi der von Nord nach Süd durchfließt. Und so wie in anderen Städten auch, ziehen die Tiere denn entlang dieser Grünachsen rein. Das ist übrigens in München genauso wie in Hamburg. Die sind an der Alster dann auch die Tiere, da sind es dann eher Füchse. Die gehen auch wirklich bis ins Stadtzentrum vor, immer da, wo sie ihre Lebensräume für geeignet halten.
Marin Schürer aus Berlin, aus Karlsdorf besser gesagt, bei Berlin, um es mal etwas genauer zu tun. Vielen Dank für den Anruf.
Ja, danke für die Sendung, es war sehr interessant.
Dankeschön, sehr, sehr gerne. Schönes Wochenende in Ihrem schönen Garten und vielleicht auch ein bisschen Freude an dem, was da trotzdem noch wächst, trotz des Frischlings, der da immer mal wieder auch zu Besuch kommt. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen mit Wildtieren in der Stadt oder auch auf dem Land. Und aus Halle an der Saale ruft Franziska Fiedler an. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Welche Begegnungen haben Sie schon gehabt?
Eigentlich schon viele. Worüber ich heute erzählen wollte, ist eine Begegnung von heute Morgen. Mir war so ein bisschen warm, deswegen bin ich schon wieder mal eher aufgestanden. Das war so gegen 6:30 oder so. Und dann bin ich los, habe da so eine Joggingrunde nahe so einem Naturschutzgebiet. Bin da aber eher so ein bisschen heute lang gewandert. Und dann war es so gegen 7, glaube ich, da bin ich so einer Rehfamilie irgendwie in die Quere gekommen. Also das ist so an einem Gewässer und daneben ist so Gebüsch, Gesträuch. Ja, und die wurden anscheinend durch mich irgendwie gestört und da war dann viel Bewegung und die gingen dann so die Böschung hoch und das Muttertier hat mich dann halt so angeguckt und dann hat es mich auf einmal angeblökt und dann kam auch noch das kleine Rickets dazu, so hinterher, dann hat sie mich halt wieder angeblökt, also so richtig laut und da dachte ich, okay, ich lasse die mal lieber in Ruhe. Und bin dann erstmal von dannen gegangen, bin dann aber auch den Weg zurück, weil ich da wieder lang musste. Hab dann nochmal drei Rehe gesehen und auch ein kleines, hat mich dann so erstmal so hingesetzt, um die Szene zu beobachten, weil die mich nicht so wirklich mitbekommen haben. Und dann hörte ich immer so ein Fiepen und ich dachte, was ist denn das jetzt für ein Vogel? Der klingt komisch, kenne ich gar nicht, das Geräusch. Ja, und dann kam um die Ecke plötzlich so ein wirklich kleines Rehkitz und mit großen Ohren guckte mich dann an und hat sich so erschreckt und ist gleich wieder weggehüpft ins Gesträuch. Genau, das war so das, was ich mal mitteilen wollte.
Das ist jetzt um diese Jahreszeit auch ganz häufig zu beobachten, dass Rehkitze irgendwo hingesetzt werden auf die Wiese und dieses Reh, was sie so angeblökt hat, das hört sich ja doch enorm an, wenn man da näher dran steht, das meinte in Wirklichkeit nicht sie, sondern wollte ihr Rehkitz, ihr Junges warnen vor ihnen und deswegen blöken die so laut, das hört sich ganz schön kräftig und jämmerlich an und sie haben genau das Richtige gemacht, sie haben im Augenblick die Sache beobachtet und sind dann weitergelaufen und sie kommen eigentlich, Frau Fiedler, wie gerufen, denn es ist tatsächlich so, dass auch vor allem bei Stadtmenschen und vor allem an den Wochenenden die Menschen, wenn sie unterwegs sind, auch die gleichen Beobachtungen machen mit einem anderen Ergebnis, das immer wieder aus, ich sag's mal, falsch verstandener Tierliebe, dann kurz stehen geblieben wird und dann wenn denn keine Ricke, kein Muttertier in Sicht ist, das Tier kurzerhand mitgenommen wird. Weil mit der Begründung, da ist ja gar keine Mutter, das Tier ist ganz alleine. Oft ist es denn so, wenn die längere Zeit stehen, ist das Tier dehydriert, kommt das Jungtier kommt dann auch raus. Kann durchaus auch sein, wenn sie keine Erfahrung mit Menschen hat, dass sie erstmal hinterherläuft. Und wir haben dann oft das Problem im Nachhinein, dass wir das nicht mehr zuordnen können. Das Tier wird dann irgendwie mitgenommen, dann merkt man am Wochenende, ach, so ein Rickets ist ja auch vielleicht doch nicht so praktisch in der Wohnung. Dann wird der Förster gerufen, der bedankt sich natürlich dafür. Und in der Stadt ist es dann häufig das Ordnungsamt, die Polizei, und die bringt es zu uns. Und ja, und wir kriegen das Tier auch nicht wieder dahin zurück, wenn wir nicht wissen, wo es herkam. Und der Appell vielleicht an dieser Stelle, nicht nur nach Halle an der Saale, sondern deutschlandweit, wenn Sie Wildtiere sehen, auch gerade Jungtiere und extrem auch bei den Rehkitzen in dieser Jahreszeit, lassen Sie das Tier bitte liegen. Es ist keine schlechte Rehkitz-Mutter, wenn sie nicht in der Nähe ist. Rehkitze bleiben alleine. Der größte Schutz für Rehe ist, wenn die Mütter weiter weg sind. Die würden, auch wenn sie denn da längere Zeit stehen, nicht zurückkommen. Das ist eher eine Gefahr als eine Sicherheit. Also die größte Sicherheit für Rehe ist, wenn die Eltern weit weg sind. Die sind in Rufweite und die kommen auch zurück und finden ihr Junges, den sie haben, feine Nasen. Aber eine tolle Beobachtung. Und übrigens, gerade, das weiß ich von Halle, sind die Rehe sogar im Stadtzentrum drin, so wie in Zürich auch, weil sie grüne Fugen haben, die von außerhalb bis ins Stadtzentrum gehen. Es gibt nicht viele Städte in Deutschland. Hamburg zum Beispiel hat so ein radiales System, so ein rundes System. Da kommen die Rehe nicht ins Stadtzentrum rein. In Berlin auch nicht. Aber tatsächlich in Halle ist es leicht möglich. Und ja, genießen Sie diese Beobachtung. Toll.
Ja, es ist tatsächlich so. Also auch so Neustadt, was auch so zur Halle mitgehört, da sieht man immer wieder Rehe, die dann so in den Park reinlaufen, die dann immer kurz verwirrt sind, wenn sie irgendwie Menschen sehen und dann Reis ausnehmen. Ja.
Beobachtung beim morgendlichen Joggen. Franziska Fiedler in Halle an der Saale. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, ich danke auch. Schönen Tag noch.
Ja, Ihnen ebenso. Auch, Herr Ehler, das heißt also, Wildtieren muss man eigentlich fast nie helfen, auch wenn es so aussieht?
Richtig. Fast alle Wildtiere kommen alleine zurecht. Wir greifen auch nur dann ein, wenn es gar nicht anders geht, wenn wirklich das Tier nicht mehr überlebt. Und das ist nicht der Fall, wenn plötzlich ein Fuchs humpelt oder wenn ein Reh drei Beine hat. Rehe können übrigens auch mit drei Beinen leben und alt werden. Wir assoziieren Leiden der Tiere anders, weil wir Menschen sind. Aber Tiere selber sind sehr, sehr zäh. Und wir greifen in Berlin beispielsweise nur dann ein, wenn es gar nicht mehr anders
geht. Zum Beispiel,
es
wäre so ein Beispiel.
Ein angefahrenes Tier, ja. Oder wenn beispielsweise die Füchse Staupe haben und kurz vor dem Verenden sind, dann greifen wir ein und dann töten wir das Tier auch.
Um dann einfach das Leiden zu beenden.
Um das Leiden zu beenden, und vorher lassen wir es leben. Es sind zähe Tiere, die kommen mit sehr vielen Unwegsamkeiten zurecht. Wir vermenschlichen nur allzu oft die Tiere. Trotzdem finde ich es toll, dass wir uns um sie bemühen und um sie kümmern und das wahrnehmen. Aber wir sollten Wildtiere Wildtiere sein lassen.
Wie ist denn eigentlich die gesetzliche Lage, was den Umgang mit Wildtieren angeht? Ist das gut genug geregelt?
Es ist eigentlich perfekt geregelt. Wir sind Deutschland, da ist fast alles geregelt. Nur die Menschen halten sich eben nicht dran. Und man ruft dann immer nach der Ordnung, wenn irgendjemand sich da vielleicht daneben benimmt. Aber wir können auch nicht überall sein. Auch das Füttern von Wildtieren wie Füchsen und Waschbären und Wildschwein ist beispielsweise in Berlin und in vielen anderen Städten untersagt. Trotzdem machen es die Menschen. Wir können auch nicht
hinter jedem Bußgeld dafür eigentlich.
Es gibt Bußgeld. Okay. Also, wir können auch nicht hinter jedem Baum stehen. Viel wichtiger ist es, auch mit den Menschen zu reden, ihnen zu erklären, was dahinter steckt hinter diesem Gesetz und warum wir das nicht wollen. Wir sind ja nicht gegen Wildtiere, wir wollen aber, dass Wildtiere Wildtiere bleiben. Und sie müssen nicht gefüttert werden, die finden so viel Nahrung in der Stadt. Die Gefahr ist, wenn man Wildtiere füttert, vor allem Säugetiere, die jagbar sind, eben wie die genannten, dann gewöhnen die sich sehr schnell an die Situation, kommen uns immer näher. Und letztendlich ist es irgendwann das Tier, was leidet, weil wenn ein Fuchs handzahm wird, wird er irgendwann entnommen. Das heißt, er wird irgendwann eingeschläfert.
Ich frage auch deswegen, weil viele E-Mails angekommen sind mit Fragen, inwieweit man vielleicht Nachbarn darauf hinweisen sollte, dass sie zum Beispiel keine Tauben auf dem Balkon füttern sollten. Oder da schreibt jemand, dass aus Werder bei Berlin, dass der Nachbar dort also die Eichhörnchen ständig füttert und Igel und Waschbären und dort sozusagen schon eine ganze Population irgendwie entstanden ist und damit ja vielleicht auch Nachbargrundstücke irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden. Also da gibt es viele Fragen in diese Richtung. Was empfehlen Sie da?
Ja, ganz klar ist, in den Mietvertrag schauen. Wenn man Mieter ist in einem Haus und gerne Vögel füttern möchte, dann muss es explizit auch benannt werden und muss erlaubt sein. Der Vermieter kann zu Recht sagen, er möchte das nicht. Aus unterschiedlichen Gründen. Das muss er nicht begründen. Das kann er machen, wenn er der Vermieter ist. Sich daran halten, wäre nur nachvollziehbar. Auf dem eigenen Grundstück, wo man ein Grundstückseigentümer ist, kann man natürlich auch durchaus Tiere füttern, die dann nicht verboten sind, gefüttert zu werden, wie eben bestimmte Vogelarten. Bei Haustauben ist es so, generell Tauben, dass man sie eigentlich nicht füttern braucht. Sie finden genug Nahrung, auch in allen Städten ist ja das Problem. Problem zwischen den Taubenfreunden und denen, denen die Tauben nicht so nahe stehen, dass viele meinen, die müssten gefüttert werden. Ich denke, dass die Tauben alleine schon genug Nahrung finden. Man müsste sie nicht zusätzlich füttern. Aber das ist eben auch eine Frage der Philosophie und wie man damit umgeht, vor allem wenn man mit den Menschen umgeht. Wichtig ist, die anzusprechen und nicht vorwerfend ihnen gegenüber zu stehen, sondern ihnen erklären, zur Seite zu stehen, warum das nicht sinnvoll ist.
Weil Sie die Tauben erwähnen, ne? Da scheiden sich ja die Geister, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also die Tauben sind, glaube ich, die unbeliebtesten Vögel. Warum?
Ja, weil sie natürlich Dreck machen. Überall, sie hinterlassen Schmutz. Andererseits können die Tauben ja nicht dafür. Die Tauben, muss man dazu sagen, die haben wir ja seit über 6000 Jahren bei uns. Und wir haben...
Auch ein sehr symbolisches Tier eigentlich.
Ja, viele tausend Jahre haben wir die Tauben als E-Mail benutzt, ja. Da, weil es noch keine E-Mail gab, als ja. Information. Und Tauben sind intelligent. Wir haben uns sie herangezogen, gezüchtet. Sie sind uns dann auch gefolgt, weil wir sie quasi dahin entwickelt haben. Und eigentlich sind das super intelligente Tiere. Wirklich eigentlich ganz großartig. Die sind nun heute nicht mehr modern. Wir brauchen sie nicht mehr. Und heute sind sie dem da in den Verruf gekommen. Aber wenn man sich mit deren Lebensweise und vor allem Geschichte befasst, dann ist es schon unglaublich, was sie so leisten.
0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer hier im Deutschlandfunk Kultur. Annegret Hendrik aus Homburg hat angerufen, wenn ich das richtig sehe. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Oder aus Hornburg, habe ich es gerade falsch?
Hornburg?
Aus Hornburg, Entschuldigung, sonst wäre ja auch noch ein Bad davor gewesen. Richtig. Wo ist Hornburg? Helfen Sie
Hornburg
uns.
Ist ja 2500 Einwohner am Nordharz.
Am Nordharz, wunderbar.
Ja.
Im Regenschatten.
Und, ja, genau, so ist es. Ich muss auch viel gießen. Also, ich habe statt der Geranien dieses Jahr Malven im Garten gepflanzt. Und als die das erste Mal verblüht waren, wollte ich sie schon ausreißen, bin dann aber in Urlaub gefahren. Und als ich wiederkam, haben sie so ihre zweite Blühperiode gehabt. Und da habe ich die letzten Tage wirklich Schwärme von Insekten in den Blüten erlebt.
Toll.
Habe ich sonst noch nie gehabt, Malven, hat mir mein Gärtner empfohlen und werde ich also nächstes Jahr wieder machen. Und was ich noch beobachtet habe, in meinen Wicken sitzen ganz viele Holzbienen.
Ja, genau, das nutzen sie nämlich auch, echt.
Schwarzen, ja. Und ja, einfach diese Beobachtung wollte ich
toll.
Mal sagen.
Ja, schön. Es gibt ja über 30.000 Insektenarten in Deutschland. Ich weiß, Insekten sind jetzt nicht so sexy wie Vögel oder Säugetiere, aber die sind eben genauso
wichtig. Eine
Hummel
kann doch sehr süß sein.
Also. Absolut. Ich teile Ihre Meinung, absolut.
Beobachte sie sehr gerne.
Zumal sie ja eigentlich gar nicht physikalisch gesehen fliegen könnte und es trotzdem macht. Und
auch bei den, der hintere Teil hängt immer so schön hinten runter. Das finde ich immer sehr schön.
Irre, ja. Es gibt
sehr
auch,
putzig.
Es gibt auch übrigens zunehmend Schwärmer bei uns, Taubenschwänzchen. Ich weiß nicht, ob die bei Ihnen auch schon vorgekommen sind. Wenn, dann müssten Sie mal nächstes Wochen aufpassen, der Nordharz ist...
Einziger habe ich mal gesehen.
Ja, genau, der Nordharz...
Nicht im Hausgarten, sondern draußen im Garten.
Der Nordharz ist nämlich so eine Ecke, wo die noch nicht so hinkommen, der ganze Nordosten Deutschlands noch nicht. Das sind mal so Einzelfälle, wenn sie in Süddeutschland wohnen würden, um den Bodensee herum, denn wäre das Taubenschwänzchen schon eine häufige Insektenart. Die sieht so ein bisschen aus wie ein Kolibri. Eigentlich eine Art, die bei uns ursprünglich gar nichts zu suchen hat. Die hat sich aber aufgrund des Klimawandels ausbreiten können. Und das ist auch spannend. Es kommen jedes Jahr mehr Arten dazu, die einmal durch die Globalisierung von uns Menschen von A nach B transportiert werden, aber dann eben auch von Südeuropa über die Alpen fliegend nach Deutschland gelangen. Das sind zunehmend mehr. Allein in Berlin haben wir jedes Jahr zwischen 5 und 8 neue zusätzliche Insektenarten, die wir vorher bei uns nicht hatten.
Und was ist mit Insektenhotels? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie man vielleicht Insekten auch, wie man ihnen da was anbieten kann, wie man auch Vögeln was anbieten kann. Hilft das, so kleine Insektenhäuschen hinzustellen?
Das hilft auf alle Fälle, um sich mit Insekten zu beschäftigen. Es gibt ja einzelne Röhren, die man sogar hinten öffnen kann und sich das anschauen kann. Also für Lehrzwecke, für sich selbst und für die Kinder ist es toll. Je weniger man im Garten und auf dem Balkon macht und stehen lässt, desto besser ist das auch als Insektenhotel zu sehen. Also weniger ist in diesem Fall mehr. Machen Sie weniger im Garten grundsätzlich, dann wird es auch besser.
Aber viele Leute verwirklichen sich ja gerne auch im Garten und wollen ihn gestalten und wollen auch eine gewisse Ordnung drin haben. Das ist ja auch eine kulturelle Frage, ne? Also sozusagen auch so eine Gartenkultur, da hat ja jeder auch ein anderes Verhältnis dazu. Ich glaube, es ist wahrscheinlich unrealistisch, tatsächlich überall Wildgärten zu erwarten.
Ja, aber Frau Hendrik zeigt es ja ganz wunderbar, dass sie jetzt was gepflanzt hat, was sie vorher nicht hatte und das gibt es zu Hunderten zu Tausenden in diesem Jahr. Wenn man das nicht weiß, kann man sich wunderbar im Netz beraten lassen oder bei jedem Gartencenter und tatsächlich auch mal wieder Brennnessel stehen lassen. Ja, ich weiß, Brennnessel ist nicht sexy,
so unangenehm,
aber ganz wichtig, wenn wir Schmetterlinge haben wollen, dann hilft es nicht, nur einen Schmetterlingsstrauch zu pflanzen. Dann brauchen wir auch für die Raupen was zu fressen, nämlich das sind Brennnesseln. Und wenn die Raupe nimmer satt nicht zu fressen hat, dann kann sie auch nicht an den Schmetterlingsstrauch fliegen. Das kriege ich ganz oft gefragt, ich habe einen Schmetterlingsstrauch, aber es kommen gar keine Schmetterlinge mehr. Wie denn, wenn es keine Brennnesseln gibt? Aber Wildkraut durchaus mal zulassen, vielleicht auch geordnet auf einer bestimmten Stelle, ist auch mehr Wildnis in der Stadt zu haben.
Frau Hendrik, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Annegret Hendrik aus Hornburg im Nordharz. Viele Grüße und bekannterweise auch an Ihre Bienen und Hummeln sind wahrscheinlich auch dabei.
Ja.
Natürlich jetzt im August, klar, das ist die Zeit unserer Freunde, nämlich der Wespen. Wenn man jetzt draußen frühstückt, vielleicht tun Sie das jetzt auch gerade noch um die Uhrzeit, dass Sie nach draußen sitzen, ein bisschen Konfitüre und Honig und schon kommen sie alle. Klar, das ist immer, man hört es immer, Wespen in Ruhe lassen, machen lassen. Aber nicht immer möchte man das. Dann kommen da wirklich vielleicht 10, 12 Wespen und man fühlt sich gestört. Wie umgehen damit?
Ja, ist nicht ganz einfach. Es fängt jetzt auch erst an, die Zeit. Bisher haben wir die Wespen nur am Rande wahrgenommen. Die Wespennester sind jetzt soweit ausgewachsen. Das heißt, das Volk ist so groß, dass jetzt an Kohlenhydrate rangegangen wird. Die Wespen haben bisher vor allem die Zeit genutzt, um mit Zellulose ihre Völker aufzubauen. Und jetzt kommt der unbändige Hunger nach Kohlenhydraten. Den geben sie auch nach, indem sie beispielsweise auch Insekten jagen. Das sind also auch durchaus Nützlinge. Die Wespen fressen am Tag so zwischen 7 bis 20 Mücken, auf die sie Jagd machen. Von daher also auch Nützlinge. Und die Hornissen wiederum fressen die Wespen. Nutzt uns aber nichts, wenn wir am Tisch sitzen und die plötzlich ankommen. Da heißt es erstmal Ruhe bewahren. Es gibt ja ganz verschiedene Methoden, um mit Wespen umzugehen. Ich weiß auch um die Gefahr und weiß auch um die Angst. Man kann unter Umständen, wenn Wespennester zum Beispiel in Kitas sehr nah sind, auch die Wespennester entfernen. Das hat jedes Bundesland auch etwas anders geregelt. Aber bei aller Gefahr und bei aller Angst, die wir haben, einerseits festzustellen, dass wir zu wenig Insekten haben und andererseits aber zu sagen, aber bitte die und die auf keine Fälle und die kommen, das funktioniert nicht. Wespen sind ja auch epochal nur da, die sind auch ein paar Tage, ein paar Wochen da.
Aber so extrem unbeliebt. Ich glaube, das sind
extrem unbeliebt.
Nach den Fliegen und nach den Mücken würde ich sagen auf Platz 3. Der unbeliebtesten Insekten, oder?
Ich glaube schon. Es gibt ja ganz verschiedene Bienenarten und über 600 insgesamt. Davon sind die Wespen nun mal die unbeliebtesten schlechthin, weil sie einfach auch jetzt zu uns kommen und dann natürlich auch ihren Anteil haben wollen. Wenn man da genauer hinschaut, sieht man auch, dass sie da sich vom Fleisch eine Scheibe abschneiden. Sie reißen sie raus. Also genau die Zeit, in der sie die jetzt auch brauchen für die Proteine ihrer Jungtiere.
Also cool bleiben und teilen. Das Frühstück.
Ja, mit den Wespen. Es hilft ja nicht, sonst geht man rein und alle Tiere töten, bringt auch nichts mit ihnen leben, ist ganz gut. Es gibt verschiedene Methoden, das ist auch unterschiedlich. Manche Wespenvölker reagieren sehr gut auf solche Ablenkfütterungen, die man dann auf
Was wäre das zum Beispiel?
Beispielsweise, dass man gerade isst, auch als kleine Portion nebenan hinpacken.
Das funktioniert, ja, die lassen sich dann ablenken, obwohl man dasselbe isst.
Ja, das funktioniert ganz gut. Das,
geht die liegen dahin, wo es ruhiger ist, da, wo nicht noch Menschen sind.
Da, wo nicht so viele Bewegungen sind. Bei süßen Dingen muss man einfach aufpassen, weil sie natürlich dann auch in so ein Glas reinfliegen und in die Limo und dann untergehen und dann natürlich eine Gefahr für uns auch sein können, wenn wir es dann nicht unaufmerksam sind und die das Getränk dann zu uns nehmen. Also ablenken, alle Geruchsstoffe, die es gibt, ich will den Konzern nicht zu nahe treten, die sind natürlich sinnvoll, wenn man das verkaufen möchte. Meine Erfahrung ist aber tatsächlich praktisch, dass sie dann wenig Sinn machen, wenn man es auf dem Tisch zu stehen hat.
Ich saß gestern früh vor meinem Lieblingscafé in meinem Viertel, wo ich wohne, in Berlin, und da hat die Kellnerin freundlicherweise ein kleines Tellerchen mit brennendem Kaffeepulver hingestellt. Und das hat dann so ein bisschen so einen sehr unangenehmen Geruch produziert. Das hat funktioniert, kann das sein?
Ja, das ist, ehrlich gesagt, das ist unabhängig jeweils vom Volk. Kommt auch darauf an, wie weit das Volk gerade in der Entwicklungsphase ist.
Also schwelendes Kaffeepulver, hat es nicht gebrannt, ich will sagen, um Gottes Willen, aber geschwelt hat es.
Das hilft manchmal, auch das ist wirklich abhängig vom Volk und abhängig vom Entwicklungsstand dieses jeweiligen Wespenvolkes. Man muss es irgendwie ausprobieren, gegebenenfalls auch bestimmte Flächen meiden, aber man kann nicht alle Insekten töten sollte man auch nicht, weil es wirklich auch Nützlinge sind. Die bestäuben ja auch letztlich andere Pflanzen, sind also auch wichtig, haben eine ökologisch wichtige Funktion. Nicht alles, was die Natur so fabriziert, ist für uns Menschen unmittelbar auch sichtbar positiv, aber nachhaltig nützlich sind sie in jedem Fall.
Bei welchen Gelegenheiten stechen Wespen eigentlich?
Wenn sie sich gefährdet fühlen.
Das kann schon eine Handbewegung sein, das reicht schon manchmal.
Naja, wenn es zu nah ist und sie vielleicht gerade bei solchen Temperaturen von 38 Grad auch sehr gereizt sind, dann ist es durchaus möglich, dass Wespen auch stechen. Aber grundsätzlich gehen sie dem auch aus dem Weg, weil die leben wollen. Kein Tier will freiwillig sich aufgeben. Also ein bisschen Obacht geben, gerade bei diesen Temperaturen, wenn Wespen auf dem Boden sitzen und gegebenenfalls auch sogar an Wasserschalen auftauchen, um da nach Wasser zu suchen, was sie denn mit zum Volk schleppen.
Erreger können Wespen nicht transportieren?
Nein, falls nicht bekannt für uns. Gefährlich ist dann höchstens, wenn man viele Wespenstiche abbekommt. Bei Hornissen sollte man sehr cool bleiben. Die sind sowieso extrem nützlich, so wie auch die Wespen. Und wir haben sogar in Deutschland an einigen Stellen Hornissenbörsen, wo dann Leute sich bewerben können, die gern Hornissennester hätten. Und das zum Beispiel in Berlin wird das so gemacht, dass dann an bestimmten Stellen die Hornissennester entfernt werden, wenn an Eingang von Krankenhäusern, Kitas, Schulen dergleichen so ein Hornissennest weggenommen werden muss, dann wird es irgendwo anders hingebracht. Ich selber habe auch ein Hornissennest im Garten und deswegen keine Wespen.
Hm. Okay, also wer was gegen Wespen hat, einfach ein Hornissennest beantragen.
Eines von vielen Möglichkeiten.
Ist auch eine Möglichkeit. Können Sie ja gleich jetzt am Frühstückstisch auch diskutieren. Und ansonsten ist natürlich immer die Frage, was kann man überhaupt tun? Wir haben ja schon drüber gesprochen, jetzt hier in den letzten 2 Stunden bei uns hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, was man für die Artenvielfalt tun kann, gerade auch für Wildtiere, nicht nur für Insekten. Und viele fragen sich, was eben das Licht angeht, inwieweit man da vielleicht ein bisschen runterdimmen kann, runterdimmen sollte, was man so Lichtverschmutzung nennt. Sabine Bengtsson aus Niendorf in Schleswig-Holstein hat uns geschrieben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich beobachte seit Jahren bei mir im ländlichen Raum, dass selbst in den kleinsten Dörfern das Straßenlicht die ganze Nacht brennen gelassen wird. Dadurch sterben jede Nacht in Deutschland Milliarden Insekten völlig sinnlos. Diese Überleuchtung wird meines Erachtens noch viel zu wenig beachtet hinsichtlich des Artensterbens. Was sagen Sie?
Sie hat recht. Mhm. Absolut richtig. Wenn man die entsprechenden Bilder aus dem All kennt, weiß man, wie hell inzwischen Westeuropa nachts auch leuchtet. Das gilt für alle Städte ganz besonders. Das ist mal schwierig, auch dazwischen auszugleichen, zwischen dem Wunsch der Sicherheit, nachts in hellen Straßen zu laufen und andererseits aber auch die Notwendigkeit, es so weit abzudimmen, dass die Tiere eben auch genügend Möglichkeiten finden, in der Dunkelheit zu agieren. Gerade Insekten sind davon extrem betroffen. Alle anderen Säugetiere beispielsweise können sich da relativ schnell auch dran gewöhnen und die Fledermäuse nutzen so eine Quelle auch als Nahrungsquelle, ist wieder was Gutes. Aber wir sind zu hell und wir sind auch zu laut und daran muss gearbeitet werden. In Teilen wird in Deutschland auch schon bei den neuen Halogenlichtern darauf geachtet, dass der Kegel des Lichts konzentrierter ist, dass es nicht mehr nach oben abstrahlt, also mit Nebenlicht verloren geht. In Berlin wird nach und nach umgerüstet. Mehrere hunderttausend Straßenlaternen werden nach und nach umgerüstet. Es ist zwar nicht tatsächlich nachher das beste Mittel, aber es ist besser. Und so wie eben auch das Licht, das Nachtlicht, viele Milliarden Insekten das Leben kostet, ist auch letztlich die Scheibe, das Glas von unseren Fenstern. Mhm. Wir diskutieren viel über Vogelzug und Vogelsterben, aber vergessen, dass jeden Tag in Deutschland 250.000 Vögel gegen Scheiben fliegen und sterben.
Und das kann man verhindern, indem man dort Aufkleber aufbringt, ne? Man kennt das ja, diese schwarzen Adler-Silhouetten zum Beispiel.
Bringt die sind schön für uns, dann knallen wir nicht gegen. Das hilft leider für Vögel nicht. Die müssen vertikal und horizontal 10 bis 15 Zentimeter Abstände kleine Linien haben. Das macht
das
für uns etwas unangenehm, das Durchsehen. Reflexion und Spiegelung ist sozusagen das größte Problem bei den Glasscheiben, auch die größte Todesursache bei Vögeln. Das vergessen wir immer wieder. Dass Straßen gefährlich sind für Vögel, wissen wir. Dass Windräder gefährlich sind auch. Aber über die Fensterscheiben und das Glas, da wird kaum diskutiert. Da auch ein Tipp von mir, ganz praktisch, putzen Sie weniger Ihre Fenster. Dann sind die nämlich etwas schmutziger und Vögel erkennen eher diesen Widerstand und dass da was ist und fliegen nicht rein.
Darauf werde ich mich beim nächsten Mal einfach berufen, wenn bei uns in der Familie diskutiert wird. Hast du mal die Fenster gesehen, in welchem Zustand die sind? Ich berufe mich dann auf Dirk Ehlert, der sagt, bitte lassen Sie es so, es ist im Sinne der Vögel. Helmut Priebe schreibt uns aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Kellinghusen bei Itzehoe, dass er sehr viel Natur beobachtet. Nun soll in direkter Wohnumgebung eine ca. 100 Hektar große Photovoltaik-Flächenanlage gebaut werden. Ich bin für diese ökologische Energiegewinnung, habe aber Angst, dass die Natur und die Tiere mit diesem eingezäunten Gebiet auf der Strecke bleiben. Was meinen Sie dazu? Ein großes Photovoltaik-Feld, gut oder schlecht?
Ja, ist immer ambivalent, je nachdem, wie man es nimmt. Die alternativen Energien zu gewinnen, ist wichtig. Photovoltaik auch, hat natürlich auch wieder einen Flächenverlust als Folge. Andererseits bleibt dann unter den und hinter den Flächen auch Lebensraum für bestimmte Arten. Wir wissen, dass bestimmte Vogelarten diesen Lebensraum bevorzugen, Insektenarten auch, hat aber auch genauso einen Nachteil. Der Vorteil ist vielleicht, dass diese Flächen eingezäunt sind und dass sich Tiere, die da bewegen und fliegen können oder weg können, da mehr Schutz haben vor störenden zum Beispiel Prädatoren wie Füchsen. Also hat Vor- und Nachteile, klar, es ist eine Veränderung, aber durchaus auch interessant, dass manche Tierarten ganz gezielt dahin fliegen und da dann auch reproduzieren.
Dirk Ehlert, Wildtierreferent der Berliner Landesregierung, renommierter Wildtierexperte, der wie gesagt, das ist meine These jedenfalls, die allermeisten Wildtiere in Deutschland auch namentlich kennt. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren in den letzten 2 Stunden hier, um über Wildtiere verschiedenster Art mit uns zu sprechen, vor allem auch mit den Hörerinnen und Hörern darüber zu reden. Wie geht es jetzt weiter bei Ihnen der Tag? Noch ein bisschen Wildtierbeobachtung oder auch mal einfach auf die Couch legen oder ein bisschen baden fahren?
Nein, ich gehe jetzt raus natürlich. Also es fällt mir schon schwer, hier im Studio zu sein. Ich gucke mal raus und sehe die
Vögel. Wie gesagt, da draußen im Hof, wie ich schon zu Beginn der Sendung gesagt habe, ist eine Fuchsfamilie. Mal sehen, ob Sie die vielleicht noch
kennenlernen. Ja, um die sind es halt nicht mehr. Aber ich gehe jetzt raus natürlich in den Wald und gucke mir einmal, versuche einmal die Wildschweine zu finden, die am Badesee sind. Dann gucke ich mir mitunter Vögel an, die kurz vor dem Wegzug sind und genieße den Nachmittag wahrscheinlich irgendwo im Tiergarten, um zu gucken, wie es da den Tieren geht.
Und in Berlin gibt es eben, ja, wie gesagt, viele Möglichkeiten, Wildtiere zu beobachten, nicht nur in dieser Stadt, auch in vielen anderen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Und diese Sendung können Sie natürlich auch hören unter deutschlandfunkkultur.de, zum Beispiel als Podcast. Ich wünsche noch einen schönen Tag hier bei uns im Programm.